Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 21, heute mit Marc.
Hallo.
Felix.
Moin.
Und mir, ich bin Ingo. Den Fladi haben wir in die Wüste geschickt und haben gedacht, wir machen das.
Der ist selber in die Wüste gegangen, muss man dazu sagen. Also wir haben da nichts gemacht. Stimmt. Er hat das ganz alleine gemacht.
Bis auf das übliche Mobbing halt, aber.
Ja, ich meine, das kann er, ich habe gedacht, das kann er jetzt schon ab.
Ja.
Ah, gut, ja.
Und wir haben wieder nicht die Aufnahme gestartet, stimmt's?
Du meinst an diesem kleinen Nipsi hier?
Ja, diesen Nipsi, drück den mal zweimal.
Ich weiß nicht, der wackelt
doch,
so.
Doch, super, wunderbar, habe ich tatsächlich schon gemacht gehabt.
Seit 24 Minuten.
Ah, siehst du, quatschen wir schon wieder 24 Minuten. Ja, dann haben wir heute eine Rubrik der Woche und zwar Security-Fuck-Ups der Woche, ja. Weil irgendwie...
Es ist einiges passiert, muss man mal so sagen.
Vor allem Yahoo hat so viele Daten verloren.
Ja, aber das ist ja ganz neu, es ist ja davor schon ganz viel mehr passiert.
Also, was ist da noch passiert?
Nee, also grundsätzlich passiert
unser Security-Experte Felix, was...
Grundsätzlich passieren ja ständig irgendwie Security-Fuck-Ups, ja? Und dann gibt es halt verschiedene Größen, je nachdem halt wie groß die Firma ist. Zum Beispiel Sony war ein riesiger, gigantischer Security-Fail. Aber dann gibt es ja auch große Firmen wie Yahoo, die einfach unendlich viele Nutzer haben. Und die haben Passwörter und Username-Kombinationen verloren. Und zwar 500.000. In Klartext, also schon geknackt. Wahrscheinlich sonst, gucken, wie viele sind es sonst? 739.000 ist die laufende Nummer von dem in dem Dump.
Also die IDs, die sie so hochgezählt haben.
Wo sind die her?
Wie? Von Yahoo?
Yahoo Voice.
Von einem Yahoo-Service. Also man weiß nicht ganz genau, aber man vermutet, dass es Yahoo Voice ist, weil da steht, in dem Dump steht noch ein Hostname drin und der gehört zu Yahoo Voice.
Yahoo Voice ist
und
so...
warum stehen die da im Klartext drin?
Weil die geknackt sind. Also das ist meine Vermutung, vielleicht haben die auch nur Plaintext-Passwörter, aber ich vermute, dass sie geknackt wurden und zwar auf schneller Hardware.
Also die haben wohl keine anständige Verschlüsselung gehabt bei den originalen Hashes.
Genau.
Oder
nicht
zumindest
gesaltet.
Kein nicht gesaltet wahrscheinlich.
Also
Passwörter sind alle recht leicht.
Genau, also die Passwörter sind recht leicht, aber nicht super leicht. Also das sieht so aus, was man auch gut mit John the Ripper und ein bisschen Warten rausbekommt.
Ja.
Also genau. So Leadspeak und noch ein paar Nummern dran und großen Kleinschreibungen und was man sich alles so wünscht und ein Add und ein Ausrufezeichen.
Es könnte natürlich auch sein, dass sie echt einfach die Terabyte Rainbow Table für MD5 runtergeladen haben und das war nicht gesaltet, dann sind sie einfach einmal drüber.
Genau. Und dann, aber da sind auch längere dabei, also länger als irgendwie 8 und 9, was du halt bekommst als Rainbow Table in anständiger Größe.
Mhm. Gut, ich meine, Wörterbuch hast du ja in der Rainbow Table immer dabei, egal wie groß.
Ja.
Und dann halt Wörterbuch mit Kombinationen noch irgendwie hinten dran, mit Zahlen hinten vorne. Also ich denke nicht, dass es wirklich so ein Rainbow Table war mit allem, sondern einfach einmal das Wörterbuch in allen Kombinationen, gejoint, gemerged, gesonst fast.
Genau, halt was halt John the Ripper macht, was ja ein ziemlich cooles Tool ist. Genau, und das ist halt eine relativ große Menge. Und man kann da reinschauen und dann vielleicht mal nach sich selber suchen. Oder gibt es bestimmt auch eine Webseite, wo man irgendwie sein Username und Passwort reinkriegt.
Und gucken, ob es matcht. Das ist immer eine gute Idee.
Genau, der Hacker News Artikel dazu, der hat da, glaube ich, auch irgendwie eine Liste von Usernames, wo man sich selber drin suchen kann. Mhm. Wenn ihr wisst, was Google Voice ist, dann ist es quasi schon mal ein Schritt.
Google Voice?
Dazu, dass ihr da vielleicht...
War von dem Yahoo Messenger, den es in dem Fall nur für Windows gab, also so anständig, quasi so eine Add-on-Geschichte, dass du telefonieren kannst. Du kannst damit angerufen werden, du konntest auch rausrufen und hast dann irgendwie 2 Cent oder so für Landline-Gespräche in den USA gezahlt und konntest es dann halt über einen PC machen. Aber nicht so wie Google Voice, weil Google Voice ist ja quasi eher so ein Forwarding-Service, dass du quasi so eine kleine Telefonanlage im Netz hast, die dann auf dein Handy weiterleitet oder so. Yahoo Voice war echt nur...
Also
Voice für deinen Messenger.
Skype in billig.
Ja, wie Skype nur, ja.
Wie Skype nur nicht Skype halt. Dass es halt niemand benutzt hat. Das
Im
ist
Yahoo
das
Messenger.
Das Problem. Also keiner ist hier auch untertrieben, weil das sind ja schon ein paar Leute, die es benutzt haben müssen.
Ja. Gut, wahrscheinlich kam es halt auch mal in irgendwo im Yahoo Messenger dann gefragt, willst du Voice? Und dann haben viele gesagt, boah,
keine Ahnung, vielleicht.
Läuft.
Kann man immer gebrauchen. Genau, das, also das ist ein richtig übler Fuck-up, weil da ist nicht nur die Username zu Passwort gematcht, sondern du hast auch noch die komplette Tabellenstruktur von den SQL-Kisten. Und das ist halt schon echt groß.
Ja, und schön. Kannst auch ein bisschen durchsuchen, so mal nach .gov, .mil, mal so die interessanten Adressen anschauen, weil bei Yahoo ist es ja so, dass du, ich weiß nicht, haben sie glaube ich irgendwann angefangen, dass du quasi eine Yahoo-ID, die nicht nur mit einer Yahoo-Adresse machen kannst, sondern mit allen anderen Adressen auch.
Genau. Und deswegen hast du da auch einen schönen Mix drin. Also.
Richtig, hast ein paar Gmail-Accounts, hast ein paar irgendwie Government- und Military-Accounts.
Also Gmail sind einfach 100.000.
Passwort-Reuse ist halt dann doch irgendwie, gibt es schon öfter mal.
Das ist ein Problem auf jeden Fall.
Ja.
Die faulen Leute machen das. Okay, was ist noch passiert? Das Zeug kann man sich runterladen, kann sich mal angucken.
Und darf man natürlich nicht, oder weiß nicht, wie sieht denn das gerade aus rechtlich?
Wissen wir nicht, müssen wir mal jemanden fragen.
Ich glaube, in den USA ist so Finders Keepers, wenn du die Daten sammeln kannst, dann sind es auch deine.
Ich habe sie im Internet gefunden, die waren schon da.
Ja, richtig.
Ich weiß nicht, wie sieht es in Deutschland aus? Ingo, komm, sag mal was.
Also es könnte schon sein, dass das...
Computerspionage?
Ausspähen? Gibt's auf jeden Fall. Ausspähen gibt's auf jeden Fall. Die Frage ist da, ob weil du es ja nicht gemacht hast.
Ja,
nee,
das ist ja schon ausgespäht. Das ist ja nicht, als ob du irgendwas live abfängst, sondern das ist
einfach nur eine Textdatei.
Aber es könnte da trotzdem
Probleme geben.
Aber ich meine, wo kein Kläger, dann kein Richter. Und wenn du dir in den .mil.gov Account dich, wer soll dich wo verklagen?
Man sollte sich halt nicht versuchen, in die Military Accounts einzuloggen. Also einfach mal alle durchgehen von seinem Heim-DSL-Anschluss. Das wäre nicht die beste Idee.
Wenn, dann sollte man zumindest 4, 5 Tor-Server dazwischen benutzen. Ja.
Was ist denn die AppLocker-App?
Die AppLocker-App ist eine App, von was du auf deinem Asus-Phone, Asus-Tablet-Phone hast.
Pet-Phone.
Genau, und da damit kannst du quasi irgendwie eine Applikation so Bumblebee mit einem Passwort schützen.
Desire. Was? eine Applikation oder das Tablet?
Nee, Applikation. Also du gibst es deinem Kind und das Kind soll dann einfach nicht an Scheiß einkaufen. Sie soll nicht in dem
okay, der raffelt sich dann da irgendwie davor rein oder
genau,
so.
Genau, und genau. Und
die stirbt an Smileys, steht hier.
Die stirbt an Smileys, ja. Das ist die Zusammenfassung von mir.
Also
du hast ja auf der Tastatur, kannst du ja so Sachen eingeben und hast da auch so Sonderzeichen und
hast
auch
die UTF-8
Smiley-Zeichen. Nee, es ist kein UTF-8, das ist tatsächlich nur dieser
kryptische Emoji.
Das ist dieser Smiley hier.
Ach so, dieser Doppelpunkt minus eckige Klammer zu.
Smiley, genau. Okay.
Also nicht mal mehr richtig.
Nicht mal Bonus-Smiley, sondern nur irgendwie so ein Scheiß.
Einfach nur ein zusammengesetzter Smiley.
Genau. Und der lässt dann die AppLocker-App abstürzen. Und sie fällt dann quasi nur runter, aber das Programm dahinter ist funktioniert dann halt. Das ist halt einfach super gut.
Ja, das ist nur diese Qualität, die da ausliefern. Das ist schon beachtlich.
Also entdeckt wurde es von einem Sechsjährigen, genau. Er hatte halt das Problem, dass seine Mutter das irgendwie gesperrt hat, den App Store, dass er nicht einkaufen kann, ja? Das ist schon scheiße.
Wenn du Schlumpfbeeren willst, dann willst du fucking Schlumpfbeeren und kaufst du die.
Schlumpfbeeren? Gott, richtig. Was sind Schlumpfbeeren?
Das gibt es im iOS Store. Da gibt es so ein Schlümpfe-Spiel und Kinder kaufen dann irgendwie im In-App-Purchase einfach 1 Million Schlumpfbeeren.
Eine Million.
Schön.
Ja, und jetzt können sie es wieder. Außer du hast ein iOS, dann hast du nämlich nicht diese App und dann kannst du sie einfach so kaufen.
Ja. Leider nein. Kannst du deaktivieren ohne locker. Aber
es ist auf jeden Fall ganz schön retarded.
Richtig.
Von Asus und von denen, die den App-Blocker
gebaut maximal haben. Retardiert, meinst du?
Maximal retardiert, sorry. Ich entschuldige mich.
Gut. Instagram. Auch ein Problem.
Ja, Instagram. Ah, die sind auch alle heute gewesen.
Von der wunderschönen Seite PacketStormSecurity.org.
Nee, da ist bloß die Textfile drauf, die
das reicht, beschreibt. Gut, aber genug. PacketStorm ist gut.
PacketStorm ist auf jeden Fall super. Aber ich finde es ein bisschen bescheuert, dass sie über all ihren Scheiß ihren Banner tun. Aber na gut. Man kann ja nicht alles haben.
Was gab's denn da?
Und zwar PacketStorm, beziehungsweise wer hat
Instagram.
Instagram hat ein Problem mit der, also du hast irgendwie so eine Freunde- und Freundesliste und die Freundschaft kann quasi beidseitig gestartet werden und gilt ab dann, ab dem du gesagt hast, das ist mein Freund sozusagen.
Richtig, ab dem der andere dann halt sagt, genau. Ja,
akzeptieren. Und das heißt, alle, also wenn du Hipster-Bilder gemacht hast, ja, und du hast gesagt, ich mache die privat, dann kann halt irgendjemand kommen und sagen, ja, das ist mein Freund und der kann all deine Hipster-Bilder angucken.
Richtig, aber normalerweise ja nicht, sondern
nur
mit dem Super-Bonus-Link oder wie sie es auch immer machen.
Ich weiß nicht, jedenfalls irgendwie mit der App, mit der iPhone- und Android-App funktioniert das wohl.
Ja, seitdem Facebook übernommen hat, wird das alles viel besser.
Der Business Impact ist hier, ein Attacker can execute a brute force attack in a targeted user account.
Das heißt, er kann deine Passwörter, deine Dings raten, deine...
Ja. Also das ist jetzt erstmal nur eine Disclosure, aber keine Full Disclosure, sondern einfach nur Severity 5, so eigentlich eine ganz blöde Idee und das kann man machen und hier ist die
Proof of Concept.
Proof of Concept, einfach ein Bild zu Imgur, wo irgendwie Barack Obama folgt dir nun, Kim Kardashian folgt dir nun, The Real Jazz.
Genau, also ist nicht ganz so schlimm, wie ich gesagt habe, aber es gibt wohl die Möglichkeit, dass du quasi Leute dazu bringst, dass sie deine Freunde werden.
Richtig. So, genau. Und das ist ja auch nicht so.
Was nicht so cool ist. Außer wenn du natürlich davon überzeugt bist, dass Barack Obama auf jeden Fall dein Freund sein würde, wenn er wissen würde, dass es dich gibt.
Richtig.
Ich meine, du kannst die Kinder mit Schokolade locken.
Ja, aber das darfst du nicht machen, Ingo.
Nee, Ingo, das ist verboten.
Keine Süßigkeiten von bösen Leuten annehmen.
Nicht von Ingo auf jeden Fall.
Okay, Kinder, wenn Ingo euch Schokolade geben will, nein sagen, wegrennen.
Genau.
So läuft es nämlich. Das nächste kommt von mir.
Das
auch
ja, so ich habe das tatsächlich auch gelesen. Ich wollte es irgendwann verlinken, ich habe es dann verloren.
Ich finde so einen super schönen Account, dem folge ich jetzt auch auf Twitter. Need a Debit Card.
Ich habe den bin ich auch gefolgt jetzt.
Richtig, und der retweetet einfach Idioten, die ihre neue Kreditkarte mit ihrem coolen Bild irgendwie drauf abfotografieren. Und du siehst dann halt irgendwie, keine Ahnung, echt alle 3-4 Tage kommt irgendein neuer Idiot, der sagt, hey, mein Geschäft hat mir eine Kreditkarte gegeben. Yeah. Und dann siehst du halt einfach die volle Kreditkartennummer, wann es abläuft, den Namen und überhaupt.
Ja, meistens brauchst du ja hinten noch
die... Ja, den, aber nicht immer. Das ist halt
genau, zum Beispiel bei Amazon brauchst du es nicht.
Richtig, bei FedEx habe ich es auch nicht gebraucht, da hat es gereicht.
Ja. Da muss ich also es ist tatsächlich nicht so common, dass du auch deinen Bonuscode brauchst.
Richtig, der Bonuscode.
Und manchmal reicht halt einfach nur diese Nummer.
Richtig, da gibt es halt echt so viele Leute, die auf Twitter irgendwie ein Instagram-Foto machen.
Und zur Not kannst du ja auch einfach die Nummer hinten auf deine Debitcard schreiben.
Richtig, wahrscheinlich kannst du die Nummer hinten auch, das sind nur 3 Stellen. Blutforsten geht wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist nicht zu.
Das wird schon irgendwie.
Aber ja, auf jeden Fall echt Name, Ablaufdatum, Ding vorne.
Need a Debit Card. @needadebitcard.
Ja, richtig. Schön.
Ja, aber gerade dazu, ich meine, wenn man die nicht online hat, dann kann man die jetzt auch so in der Offline-Welt noch ergattern. Dieses eine Gerätchen, da hat irgendwie einen Fehler drin. Diese Karten, EC-Karten-Terminal-Lesegerät.
Und zwar einen, den man auch kennt. Also wenn man irgendwo...
Dieses Grau-Blaue mit den grün beleuchteten Hintergrund-Dingern.
Ja, das, was eigentlich in Deutschland fast überall verwendet
wird. Also es gibt 2 verschiedene. Es gibt einmal von Thales, gibt es die Kartenleser, und es gibt von Hypercon. Und mehr glaube ich auch nicht. Und dann halt die ganzen, die halt in irgendwelchen richtigen Dingern mit drin sind. Aber
und man braucht keine Hardware-Manipulation, was das Ganze etwas nervig macht. Das,
genau, also die Idee ist tatsächlich, dass es irgendwie von den TCP-Stack direkt angreift. Also wenn du irgendwie an das Gerät im Netzwerk rankommst, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die nicht im Netzwerk separiert haben, was eine bescheuerte Idee ist, dann kannst du sie quasi direkt angreifen. Es gibt die, glaube ich, auch per...
Die gibt es per Funk auch.
Per Funk, ja, genau. Ja,
wobei, also das ist wieder so eine heiße Meldung eben. Also da kannst du einen Overflow im Applikationsprozess auslösen, was dann wiederum nicht bedeutet, dass du irgendwas wirklich damit starten kannst, wenn die irgendwie ihre Address Layout Randomization anständig gemacht haben und die ganzen anderen Sachen und irgendwie No-Execute-Bits gesetzt und schieß mich tot.
Aber das sieht man ja, dass das bei Windows auch nicht so
richtig. Und das Ganze ist eben, es gibt einen Hardware-Security-Module, also das ganze Ding, was eigentlich die Bezahlaktionen macht, dem ist egal, wenn der andere Prozessor wegfliegt. Ja. Deswegen.
Aber du kannst irgendwie so Sachen mitschneiden, so wie ich das verstanden habe. Mm-mm. Dass du irgendwie die PIN-Eingabe mitschneiden kannst, weil es halt von der Applikation gemanagt wird. Und dass du die eingeschobene Karte mitlesen kannst.
Genau, also er kann den Magnetstreifen auslesen und die PIN protokollieren, aber Smartcard kommt da halt nicht ran.
Ja, ist halt typisches.
Es reicht, um im Ausland die Karte zu klonen und zu benutzen.
Richtig, wenn du über irgendeinem Nicht-Pin-Dingens wo du einfach nur durchziehst, wie zum Beispiel alles in den USA.
Ja.
Total assi. Aber dafür geht's tust deine Karte in Automaten, tust die Karte wieder raus und dann sagt der Automat, jetzt gibst du mir ihre PIN ein. Aber du hast deine Karte schon wieder und dann gibst du die PIN ein und kannst dann irgendwelche Sachen machen und deine Karte hast du aber schon wieder.
Ja.
Das ist total freaky.
Das ist halt wie auch bei der Postbox zum Beispiel.
Ja.
Das heißt, du kannst so oft die PIN eingeben und falsch eingeben.
Nee. Nö, der sagt dann, wenn sie falsch ist, dann sagt er halt irgendwie nach dem dritten Mal so, nö, Pech. Und dann musst du deine Karte wieder rein. Aber du tust die Karte rein und wieder raus. Also der nimmt echt nur den Magnetstreifen. Der braucht nicht diese.
Mhm. Ja.
Genauso wie alle Bezahlterminals. Da ziehst du einfach die Karte durch und dann musst du meist vielleicht unterschreiben.
Das Ganze nennt sich dann halt auch Skimming. Also was du damit quasi dann anstellen kannst.
Richtig.
Ja, das ist ja auch scheinbar gängig, gerade in den USA, einfach mal, wenn du deine Karte irgendwo reinsteckst, dass die mitgeschnitten wird und dass die dann...
Richtig, wobei bei Kreditkarten hast du ja recht wenig zu befürchten, da sind irgendwie $50 und dann
$50,
ist egal. Was wohl recht häufig ist in letzter Zeit, dass sie nicht mehr skimmen, weil es ja doch irgendwie Leute mit Technik braucht, sondern dass sie beim Geldausgabeautomaten irgend so ein Plastik-Papierding davor setzen, wo einfach die Scheine weglaufen drunter. Also quasi so ein Fake-Aufsatz und du denkst dann, was ist denn da los? Und die machen es halt nachts, dass die Bank nicht offen ist. Bedeutet, alle Scheine laufen weg. Du denkst natürlich, da ist irgendwas im Automaten kaputt. Und dann kommen die irgendwie ganz am Ende der Nacht und nehmen ihren Fake-Abbau mit dem irgendwie Sack voller Geldscheinen wieder mit.
Das ist natürlich
bedeutet, wenn irgendwo mal kein Geld aus dem Automaten rauskommt, dann solltet ihr einfach Rage quitten und den Automat so lange bearbeiten.
Umwerfen, genau.
Einfach mal schauen, ob ihr dran rumnippeln könnt. Und genau.
Alles, was irgendwie so komisch aufgesetzt aussieht, ist eh schon.
Ja, aber richtig. Hier gerade bei der BW Bank war das eine Zeit lang, dass sie auch so einen komischen Aufsatz drauf hatten, wo ich auch gedacht habe, okay, ich wackel jetzt mal da dran, ob das nicht
richtig.
Wo ich gedacht habe, jeder weiß doch, es gibt Leute, die setzen da so einen Aufsatz drauf und dann kommt eine Bank und macht das selber. Richtig,
aber dann haben sie ja irgendwann angefangen, also zumindest bei meiner, irgend so ein Schild daneben zu machen, wo dann irgendwie drauf stand, Türe sicher, da haben wir dann einen Aufsatz drauf gemacht.
Das hätte ich auch machen können.
Ja, genau, das würde ich auch machen, wenn ich den Aufsatz drauf baue. Und dann haben sie irgendwann, weil sie den Aufsatz wieder weggemacht haben, weil alle geragequittet haben sie dann irgendwann ein Schild hingemacht, wo dann stand, wir haben jetzt keinen Aufsatz mehr zu ihrer Sicherheit. Yes, und wenn da einer irgendwie mal ein Vierteljahr nicht mehr bei der Bank war, dann denkt er auch so, wie, keinen Aufsatz? Was ist denn los?
Was, ey, ich habe mehrfach an diesem Ding gewackelt. Ich
gedacht, es sah ja auch so billig plastikgrüne Scheiße aus. Scheiß,
genau, dieses Plastikscheiß und dann hat es dieses Lock drauf und du denkst so, wow, das ist echt krass.
Also zur Erklärung, die BW Bank ist hier in Stuttgart quasi die Sparkasse.
Aber das ist auch überall, also das ist nicht nur in der BW Bank. Das zum Beispiel bei der Postbank ist das auch so. Habe ich es auf jeden Fall das erste Mal gesehen.
Kann sein. Also es gibt auf jeden Fall bei diesen EC-Automaten manchmal so einen komischen Aufsatz und normalerweise gesunder Menschenverstand sagt ja, da sollte vielleicht nichts dran sein, was da nicht so hingehört. Aber es gibt dann tatsächlich Banken, die irgendwie denken.
Oh, schön. Ich lese gerade den Artikel nochmal neu. Also, wie ihr merkt, sehr gut recherchiert hier alles. Am
maximal
Ende gibt es noch ein Problem, dass das JTAG-Interface wohl so liegt, dass du rankommst, ohne die Hülle oder das Siegel zu beschädigen von außen. Einfach mal die Debug-Schnittstelle einfach mal ganz nach außen legen.
Das ist gut. Ich finde, das macht super viel Sinn.
Super Sache.
Kann man direkt debuggen, ohne es kaputt zu machen?
Kann man dann, das ist so praktisch.
Die könnten die Debug-Sachen doch gleich über eine Luftschnittstelle irgendwie abgeben.
Ich finde auch, einfach per Infrarot oder so oder per Bluetooth oder vielleicht einfach mit einem seriellen Bus direkt neben dem Ding, dass man sich einfach so ranklicken kann, beim Booten zuschauen oder so.
Das
offene Rootshell direkt drauf, dass du nicht so lange brauchst.
Es bootet direkt in 1 rein, wo du dann halt eine Rootshell hast.
Richtig, da hast du nicht. Ich habe uns 10.000 Euro dieses Jahr an Servicegebühren gespart, weil die Techniker nicht mehr so viel, die brauchen dann nur noch 2,5 Minuten, sind die drin und fertig.
Das ist so einfach, kannst du direkt wieder neu starten, kannst du alles machen.
Richtig.
So praktisch.
Gehst einfach, kannst du in die MySQL-Datenbank, die da drauf läuft, einfach. Das ist alles, alles LAMP-basiert jetzt.
SQLite, das ist.
Okay, kommen wir von den Security-Fuck-Ups zu den ernsteren Themen der Woche, nämlich der Toten der Woche. Wir haben diese Woche mal wieder jemanden, der tödlich verunglückt ist. Also,
das ist ein bisschen downer, die Rubrik, glaube ich.
Also, Ingo hat den rausgesucht. Ich hätte heute einfach keine Tote der Woche genommen.
Ja, aber wir können doch nicht einfach einen Toten der Woche weglassen.
Doch, das merkt man
ja
eh
aber
nicht.
Es ist tatsächlich jemand gestorben, der
vielleicht
was mit
machen
IT
wir
zu tun hat.
Ganz kurz nur.
Ja, okay, ja, es sterben öfter Leute.
Eugeni Dodonov, der ehemalige Mandriva-Chefentwickler, der hat einen Fahrradunfall, wurde nur 31. In Brasilien. Dunkelheit, schlechte Sicht, Fahrzeug.
Bumm.
Sah aus wie 40, erstaunlicherweise.
Ja, aber er war erst 31.
Das ist echt
und kein Alter. Also das Problem ist halt, jetzt gehen echt Mondriva die Entwickler aus.
Nee, der hat schon seit August 2011 bei Intel gearbeitet.
Okay, das heißt, er hat schon richtig Geld verdient.
Er hat schon Intel-Grafikkartentreibern gearbeitet. Also
ja, ich meine, die sind doch ganz anständig.
Ja, ja.
Guter Mann.
Das heißt, hoffentlich bricht es jetzt nicht ein. Also das wäre schon blöd.
Richtig.
Ja. Aber es gibt eh bloß eine Grafikkarte für Linux, die Intel ist, oder? Die...
Der GMA 500.
GMA 500 geht, oder GMA 450 oder was?
Da gibt es auch keinen Grund, die weiterzuentwickeln. Ist doch okay so.
Also ja, ich meine, das Ding macht irgendwie das Richtige. Ja.
Ich habe übrigens vielleicht als Nachtrag noch zu meinem letzten Rant, wo wir gerade bei so Linux und Grafik sind, mein Problem mit Dingenskirchen, mit XBMC, das immer 10% CPU braucht, habe ich gelöst, indem ich das Ganze erstmal... Also da gibt's wohl irgendwie so verschiedene Git-Versionen. Bei manchen geht diese Hardware-Beschleunigung, bei manchen geht sie nicht. Das Problem ist, dass XBMC dir auch nicht sagen kann, ob sie geht. Du kannst sie nur anmachen. Ich hatte die offizielle Version aus den offiziellen Repos und die ging dann zwar und ich konnte dann auch so 1080p abspielen. So ein bisschen CPU war dann halt bei 70% oder so. Und ich gedacht, ja, viel Pixel ist ja okay. Und ich habe dann echt jetzt nochmal versucht, also erstmal alle üblichen Tricks, so RSS-Feed deaktivieren, Dirty Regions anmachen, schieß mich tot. Und hab dann irgendwann mal noch irgendein PPA geaddet, wo dann die Version drin war, die super Bonus-Version, die irgendwie von Git kompiliert ist und dann aber auch mit AMD Bitstream Support. XBMC ist eine hässliche Sache. Ich weiß echt nicht, warum es da keine Alternative gibt, weil echt, so Media Center ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Ich meine, das Menü sieht aus wie jedes Spielemenü. Ich meine, jedes Spiel hat so ein Menü, wo du so hoch, runter, rechts, links.
Ja.
Und dann starten die einen M-Player im Hintergrund und das war's dann. Und ich
glaub, eigentlich sollte man das denken.
Aber eigentlich. Wenn, ja.
Wenn's mal.
Ist halt in C programmiert, was dann wahrscheinlich wehtut.
Weiß nicht, ja, also.
Ha, ich habe mein Menü wieder Woche.
Wenn dann okay. Neu schreiben.
Ja. Ich bin mal kurz beschäftigt, mach also ich mal weiter.
Ich
was machst du jetzt?
Das Mimimi der Woche eintragen, bevor ich es vergesse.
Aha. Also ich habe OpenELEC und ich habe mich darum nicht härter gekümmert, als dass es irgendwie funktioniert.
Ja, damit wäre es wahrscheinlich auch gegangen, aber ich habe
also halt, es gibt halt ein OpenELEC halt, genau für mein Zeugs halt, für den, was habe ich?
Aber da kannst du halt gar nichts drauf machen, außer
OpenELEC, ja.
Ja, aber ich hätte halt gerne so Sachen wie Time Machine und...
Ja, das ist, du verlangst natürlich...
Wobei OpenELEC hat so ein illegales Download-Add-on. Was ganz interessant ist.
Ach so, ja.
SAB, NZBD, Couchspiel, Zig-Dinge. Das gibt es irgendwie so als ein Paket, wo dann plopp.
Okay.
Das ist so Media Center, plopp, mit illegalen Downloads.
Das ist gut.
Die Downloads sind ja erstmal nicht illegal.
Genau. Das ist.
Das Hochladen.
Ich glaube, da sind wir drüber hinaus. Ich glaube,
ich glaube nicht. Ich glaube, da hat sich nichts geändert und deswegen habe ich voll das gute Gewissen.
97
die sollen,
war das okay.
Die sollen endlich einen ordentlichen Dienst zu einem guten Preis anbieten und dann würde
ich keine ich lade nutzen. Auch über NZB auch nur Linux-Distributionen.
Ja, natürlich.
Terabytes.
Viele.
Richtig.
Terabytes. Ich benutze tatsächlich weder XBMC noch OpenELEC, sondern nur so einen komischen Blu-ray-Player, der das alles eingebaut hat.
Das ist ja ein
Crap. Aber so mit USB-Nupsi? Und der kann dann auch irgendwie MKVs oder so?
Ja, genau, der kann alle MKVs, alles abspielen. Letztens hat aber ein paar MKVs ein Problem gehabt, Software-Update geladen bei dem Ding und dann ging es wieder.
Es ist ja auch so leicht eigentlich.
Ich meine, da läuft ja auch nur ein Linux drauf wahrscheinlich.
FFmpeg-Filter oder LibAV oder wie auch immer es heißt heutzutage.
Dann ist also das ist so ein billig LG Blu-ray Dingsy-Bumsy.
Ja, ich meine, ein Media-Player kostet 30 Euro heutzutage oder so. Also die billigen Asia-Modelle, die können auch alles.
Genau, oder du hast den Raspberry Pi, weil da gibt es jetzt auch eine komplette
XBMC-Version. Ja, Raspberry Pi gibt es ja noch nicht so lang und so schwer, wie da jetzt ranzukommen war in letzter Zeit. Aber
apropos... Was? Wollte ich mal zeigen.
Felix hat ein Element 14 T-Shirt mit so einem Raspberry Pi Logo.
Und das kriegst du nur, wenn der Raspberry Pi endlich bei dir angekommen ist. Okay. Wollte ich mal sagen.
Das hat was an.
Ich überlege mir auch einen zu kaufen, aber ich weiß echt nicht, was ich damit machen
würde. Nee, aber die Möglichkeiten sind grenzenlos. Wir hatten es ja schon.
Also das wäre tatsächlich für mich so ein Ansatz, den einfach hinter den Fernseher zu kleben und gut ist.
Ich habe eine Boxybox. Also ich könnte es auch. Ich will halt echt nur einen so Nupsi haben und ich will kein Netzwerk-Shares einbinden, weil das ist immer alles scheiße, sondern einfach lokal auf dem Server, der den ganzen Dreck auch macht, so die Fusion-CPU, den E450, du kannst ja da alles parallel laufen lassen und der schwitzt nicht.
Ja.
Und braucht keine Lüfter und hat HDMI-Ausgang und dann ist es okay eigentlich.
Und man kann USB reinstecken und SD-Karten und...
Ja, genau. Kannst du alles machen und im Normalfall habe ich dann, läuft der bei Time Machine und überhaupt und dann muss ich nicht drei Sachen und den, jetzt wo er nur noch 3% CPU, so 2-3 braucht XBMC, dann lasse ich den immer an XBMC. Dann mache ich nur den Fernseher an und dann ist, weil ich eigentlich immer nur auf HDMI habe, dann ist da sofort ein Menü da. Und selbst wenn nicht, jetzt hat er eine SSD, jetzt bootet er auch schnell. Aber, ja.
Also ich habe OpenELEC auf USB-Stick am Laufen und das bootet halt trotzdem in 15 Sekunden.
Ja.
Das ist, OpenELEC ist halt so super abgespecktes, dass nur XBMC hochfährt.
Ja. Ein bisschen nervig ist mit der Git Super Version, AirPlay geht gerade so halb. Das gibt dann immer, du musst die Version aussuchen, manchmal geht AirPlay mit Videos, manchmal mit Bildern, manchmal mit Audio und manchmal mit allem drei, aber dann geht die Videobeschleunigung wieder nicht und du musst dann irgendwie dieses C-Kompilier-Gefrickelzeug, musst du immer Glück haben, dass du die Version erwischt, die bei dir gerade läuft. Oder halt OpenELEC, weil das irgendwie, da frickeln die so lange rum, bis es dann wirklich läuft.
Genau, und du hast halt ein paar Plattformen, die einfach unterstützt werden.
Naja, die Fusion zum Beispiel.
Fusion und Iron und Intel, glaube ich.
Jetzt sind wir ziemlich abgekommen von unserem Thema. Lass uns mal zurückkommen.
Richtig.
Wir waren eigentlich beim Toten der Woche. Dann
gehen wir direkt zum
Untoten der Woche, genau. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, ACTA ist tot. Und wie vorher gesagt, irgendwie kommen natürlich schon gleich weiter um die Ecke. Sie haben jetzt CETA oder wie das Ding heißt. Das ist irgendwie...
Warum haben sie nicht einfach einen normalen Namen dafür? Dann kann man sich so hart abkürzen und denken, dass es ja irgendwie das Gleiche ist.
Ja.
Warum haben sie es nicht irgendwie... das Penis Agreement genannt, ja. Dann wird man denken, okay, das ist ja was ganz anderes.
Richtig.
Nee, also irgendwie, sie haben einfach Copy-Paste gemacht, drei Stellen rausgestrichen, zwei hinzugefügt und machen es jetzt von vorne. Irgendwie Kanada, EU, Comprehensive Economy.
Aber was hat das mit Kanada zu tun?
Ja, vorher war Kanada auch schon dabei.
Ja, aber warum sind sie jetzt im Namen, ist die Frage.
Ich glaube, wir können da auf den aktuellen, wie heißt das, Logbuch-Netzpolitik-Podcast verweisen. Oh, da habe ich gerade auf dem Weg hierher angefangen zu hören und die reden da
darüber.
Ganz gut drüber, ja.
Viel besser als wir.
Wie die ganzen Nachfolgedinge heißen und warum die eigentlich alle so komisch sind. Und,
okay. Na, dann verweisen wir auf den. Aber wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, die werden sicher sofort um die Ecke kommen und versuchen, das neu zu machen. Und ja. Wie zu beweisen war, passiert das auch.
Ja.
Nächster Untote der Woche ist Migo.
Migo ist unglaublich, echt.
Migo ist so untot.
Waren die nicht schon letztes Mal irgendwie schon tot?
Ja, die waren ja mit diesen Titzen.
Feurige Titzen mit, was?
Titzenphone.
Genau, die hatten ja irgendwie Migo und dieses Limo sind ja zu Titzen zusammengegangen. Und
wie kommt man auf solche beschissenen Namen jetzt mal ohne Scheiß?
Vielleicht heißt das auch Tyson, aber ich finde Titzen einfach
gut. Titzen ist gut.
Titzen voll.
Ja. Ja.
Naja. Und ja, Nokia hat ja angekündigt, sie machen jetzt wirklich, 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 wirklich gar nichts mehr mit Linux. Ja,
nachdem
sie vorher ja noch Symbian hatten und die Symbian-Geräte dann so langsam durch ihre eigene neu entwickelte Linux-Distribution nochmal irgendwie erweitern wollen. Deswegen ist ja auch die Qt-Community so ein bisschen aufgeschreckt oder die KDE-Community, weil jetzt Nokia ja auch keine Verwendung mehr hat für Qt eigentlich. No. Könnte halt auch sein, dass sie das demnächst mal abstoßen, aber KDE hat da ja schon vor Jahren mit dem Trolltech, also das Unternehmen, was Qt vorher gehörte, mal ein Agreement geschlossen, wenn die innerhalb von so und so viel Monaten Qt nicht weiterentwickeln, dann geht das Ding gleich unter eine BSD-Lizenz und kann halt weiterentwickelt werden.
Was die sich alle ausdenken. Super, ja. Wenn sie diesen Bus langsamer als 10 km/h fahren, wird Qt auf BSD released.
No!
Nee, aber es ist doch gut, dass ich meine...
Und alle deine Hipster-Bilder werden
freigegeben. Ja, wobei das ist auch so eine irgendwie, also die Nachricht hier ist irgendwie so nichts aussagen, dass irgendeine finnische Firma namens Jolla, die keine offizielle Webseite hat, Jolla FI ist irgendwie so ein
404 oder so. Ist auch bloß eine Limited, also da kannst du ja nichts erwarten.
Ja, ein Firmeneintrag bei LinkedIn und die sagen dann, ja, wir machen da jetzt weiter.
Die wiederbeleben.
Wahrscheinlich so ein Pump-and-Dump-Aktien, der größte Pump-and-Dump-Aktien-Spam, die haben sich jetzt irgendwo öffentlich geführt und ist irgendwie 0 Cent wert und jetzt sind sie 1 Cent wert und dann verkaufen sie sofort alles, wenn das jetzt auf Heise rumgegangen ist und sich zwei Leute Aktien gekauft haben.
Das sind zumindest ein paar Ex-Nokia-Mitarbeiter.
Genau, das habe ich auch gesehen.
Also die da bei dem Teil auch vorher bei Migo mitgearbeitet hatten. Und die sind jetzt bald alle wahrscheinlich gefeuert worden und hatten keine Lust, irgendwo anders hinzugehen. Von daher aber solange die kein Telefon und nichts Lauffähiges haben, kann man natürlich jetzt sagen...
Die gibt es auch erst seit März 2011, die Firma. Das ist nicht gut, oder?
Aber seit März 2011 ist schon ziemlich lang.
Es ist
oder meinst du 12?
Nee. Ja. Ein Jahr ist nicht so lang für eine Firma. Ich kann jetzt auch eine Firma gründen und im Jahr sagen, dass sie ein Jahr alt ist.
Also wenn du dir mal so ein paar Kickstarter-Projekte anguckst.
Ja, Kickstarter.
Ja. Könnten noch Migo als Kickstarter-Projekt machen.
Das wäre awesome. So, ja, kriegt alle ein Migo-Phone. No!
Also das N9...
Ich bezahle dafür, dass ich nichts bekomme.
Das N9 war nicht so schlecht. Also hätte wenn und aber, ne? Hätte Nokia da mal irgendwie mehr Energie noch ein bisschen reingesteckt und
dann müssen sie jetzt sich ihren Microsoft-Scheiß verkaufen, was sie jetzt auch abgestoßen bekommen.
Ja, genau, was sie nicht hinkriegen. Das ist halt auch so. Und dann verarscht sie Microsoft ja auch noch.
Genau, und jetzt werden sie einfach gefuckt. Jetzt haben sie nichts mehr, jetzt haben sie kein Betriebssystem. Jetzt müssen sie wieder auf Symbian gehen, jetzt einfach. Haben sie ja noch, oder?
Symbian, ich glaube, Symbian ist auch komplett tot.
Yep. Kannst ja immer deswegen, noch auf deine Telefon drauf machen, oder?
Deswegen hatten sie ja diesen Linux-Nachfolger angefangen zu entwickeln.
Moblin?
Nee.
Was ist Moblin da nochmal?
Moblin war die Intel-Variante, die dann zu Migo verschmolzen ist. Also Maemo und Moblin macht Migo. Migo und
das ist schon ganz schön awesome.
Und Limo macht Titzen. Und
und jetzt kommt Yola.
Ich meine, WebOS gibt es ja immer noch als Open Source. Also ich meine, so viele tolle Linux-basierte Open Source-Systeme und irgendwie nichts passiert.
Ja, das ist halt schade, weil wenn es keine Apps gibt, dann will keiner Smartphones und es gibt halt nur Apps für Android und iOS.
Ja.
Und vielleicht Windows Phone, aber wer weiß.
Ich glaube nicht. Außer die machen jetzt ihren komischen Scheiß zu Ende. Was hatten die noch, ihre komischen Tablets? Nicht?
Surface,
genau, Surface hieß es. Ja, aber das alte Surface haben sie auch nicht mehr. Diesen riesigen Tisch.
Den gibt's schon noch irgendwo. Also, wir können mal hoffen, dass Migo vielleicht noch mit Yola weiterlebt und wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
So Surface-Tisch würde ich gerne mal flippen.
Das wäre das Maximum einfach. Oh yeah, Forbidden kriegst du bei Yola.
Ja, genau. Sorry.
Test.
Egal, also es ist jedenfalls irgendwie so eine Schall- und Rauchmeldung. Ich meine, da gibt's nichts zu sehen. Irgendjemand hat angekündigt, vielleicht was zu machen, aber da könnte ich mich auch hinstellen und sagen.
Also bei Yola gibt es auf jeden Fall libexec. Also die haben schon irgendwas. Die machen schon welche Sachen. Den Ordner libexec.
Oh.
Da kriegst du nämlich ein 403.
Super.
Yeah.
Super Sache.
Das heißt, die ist quasi schon fertig, müssen jetzt bloß noch die Index finden.
Ja. Das ist gerade ihr Businessplan, die Indexe da finden und dann ganz groß rauskommen.
Mit Migo.
Richtig.
Mibo Go. Ach, ist
ja
auch egal.
Mibo wäre auch gut, ja.
Mibo ist anders.
Okay, also Migo lebt vielleicht so halb.
Ja, auf jeden Fall super untot.
Irgendwo weiter.
Vielleicht könntest du mal so eine Messe veranstalten, Ingo, so wie sie aus der Bibel immer so und Job gebar Blurb und Blurb gebar Isaac und was weiß ich was. Einfach mal so. und Titzen vereinigte sich mit Migo und bekam Blurb. Und
das kannst du nicht jetzt mein Schäfchen.
Maemo und was war das andere?
Maemo, Psalm 3, Vers 4.
Und
habt Gott. Euch alle lieb.
Und Gott sprach, es werde Titzen. Wenn ihr Titzen wollt, müsst ihr ins Internet gehen. Ja.
Sollen wir mal zu den News gehen?
Ja. Gehen wir einfach direkt zu den News. So, jetzt sind wir bei den News angekommen.
Hallo News.
Hallo News.
Richtig, Indoor-Navigation mit dem Erdmagnetfeld, das war
genau.
Felix.
Genau, ich habe das eingetragen, weil ich das erstmal eine coole Idee finde überhaupt. Und zwar, es geht darum, dass du das Erdmagnetfeld nutzt. Also normalerweise kann man davon ausgehen, das Erdmagnetfeld ist grundsätzlich auf der Erde überall ungefähr gleich. Mhm. Aber es gibt halt Schwankungen, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Und es liegt halt an deinem Untergrund halt. Zum Beispiel, du hast irgendwelchen Metallkram unter dir oder du hast irgendwelche Steine und die verändern halt das Magnetfeld so, dass zu kleinen Schwankungen kommt.
Mhm.
Und wenn alle Smartphones haben jetzt gerade so ein Magnetometer drin, um halt zu wissen, wo gerade Norden ist.
Mhm.
Und dieses Magnetometer ist wohl gut genug, um auch diese kleineren Schwankungen, wo du dich gerade befindest, zu messen. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem Einkaufszentrum bist, dann funktioniert ja zum Beispiel GPS nicht, weil du ja über dir irgendwelchen Shit hast. Aber wenn du jetzt diese Technologie verwendest und vorher eine Karte quasi aufgenommen hast, wie es unter dir aussieht, wie das Magnetfeld in deinem Einkaufszentrum aussieht, dann kannst du diese Information nutzen und sagen, wo sich derjenige gerade befindet. Und das finde ich eigentlich ist eine ziemlich coole Idee. Ja. Und die Genauigkeit ist wohl zwischen 0,1 und 2 Meter. Was ja ziemlich cool ist.
So Indoor, ja, weil bisher haben sie immer so genau, blöde WLAN-Geschichten
genau, WLAN-Scheiß, was einfach nicht funktioniert. Also jetzt, da gab es jetzt schon ein paar Sachen und du brauchst irgendwie 1000 WLANs, damit es irgendwie mal ein bisschen genau ist.
Aber im Erdmagnetfeld, das ist echt so, ich hätte gedacht, das ist immer so ungefähr gleich in der Gegend.
Na gut, ich meine, bei einem Kompass funktioniert es ja auch
irgendwie. Ja, aber der zeigt die Richtung nicht auf einen Meter genau, wo du bist, ist schon.
Und das ist
ja aber, gut, oder die Sensoren sind halt einfach feiner geworden.
Ja, aber das ist Erdmagnetfeld wirklich so extrem fein ist, dass du da irgendwie auf einen halben Meter genau im
Fokus machst. Und vor allem, das kann sich halt ändern. Ich meine, wenn da so ein Sonnensturm kommt, dann verschiebt sich halt auch mal das Erdmagnetfeld.
Genau, also es gibt verschiedene...
Dann werden wir alle in Supermärkten verenden.
Wow, wie komme ich hier raus, mein Telefon?
Das ist halt die Frage, wie die darauf reagieren. Also, ja,
genau. Also du hast halt das Problem... Wenn sich irgendwas an deinem Untergrund ändert oder irgendwas irgendwie extern ändert, dann
verändert die Sonne muss sich nur ein bisschen verändern. Das reicht schon.
Ja, dann ändert sich das, ja. Also ja. Je nachdem, würde ich sagen. Also es ist ja erstmal das Erdmagnetfeld. Es geht ja nicht um das Magnetfeld der Sonne irgendwie. Oder ändert sich das dann schon?
Das Erdmagnetfeld ändert sich, wenn da so ein Sonnensturm vorbeikommt. Oder kann sich ändern.
Okay. Jedenfalls, mal gucken, was die dazu sagt. Von Indoor Atlas gibt es nämlich eine Webseite für und die haben hier irgendwie ein White Paper und da schreiben die bestimmt auch drin, was es so für Probleme gibt. Wahrscheinlich nicht, aber ist auch egal. Und also was ein Problem ist zum Beispiel, wenn du unter deinem Einkaufszentrum, wenn du da ein Parkhaus hast. Weil wenn da Autos parken und die sich bewegen, dann ändert sich auch dein Magnetfeld unter dir. Und das ist ein bisschen blöd, wenn man jetzt irgendwie genaue Resultate haben will.
Würde ich auch, also gerade weil das Magnetfeld ist ja nicht so stark, also da wird ja ungefähr nichts von beeinflusst und wenn es denn nicht so stark ist und du aber irgendwie einen LKW unter dich fahren kannst, der irgendwie so einen riesigen Metallklotz vorne drin hat, ja.
Das ist ein bisschen blöd, ja. Auch wenn einfach das Auto wegfährt, ich meine, das ist ja selber schon Metall.
Richtig.
Gut. Also die haben irgendwie eine Map-Creator-App für dein Android und dann kannst du da irgendwie Sachen zusammenbauen, aber die sagen nicht, was sie für Probleme haben.
Warum? Ja, das ist ein bisschen schlecht, also das sollte man da schon... Also so GPS-Koordinaten ändern sich halt nicht mal so einfach, aber so ein...
Das Problem ist halt, GPS funktioniert halt nicht. In
Indoor, ja, klar.
Und ist mir schon bewusst. Und wie gesagt, das
Wi-Fi... Aber man könnte ja mal so eine Relay-Station bauen.
Gute Sache.
Ja, das funktioniert bestimmt super. Und das sagt, ja, du bist in diesem Einkaufszentrum. Wow, fuck yeah.
Nee, also ich meine, bei Galileo, dem europäischen System, gibt es ja auch Erdenbodenstationen mehrere.
Gut, gibt es ja auch bei GPS diese.
Ja, aber da gibt es nur ein paar. Genau, da gibt es nur ein paar.
Aber hast du dann die Möglichkeit zu sagen, du bist jetzt gerade im H&M zum Beispiel, wenn du es nicht selber weißt gerade?
Bestimmt. Wenn du nur genug davon aufstellst, dann wird das wahrscheinlich gehen, aber... Die Frage ist, ob du dann im H&M navigieren könntest. Wahrscheinlich nicht. Da müsstest du ja.
Nee, das funktioniert. Und das Schlimmste ist dann, wenn die Leute GPS ihre GPS-Jammer anmachen. Also, nein, ich komme nie wieder raus. Deswegen lieber sowas. Also, wenn es wirklich gut funktioniert und wenn es da irgendwie.
Glaube ich noch nicht dran.
Richtig.
Also, ich glaube, das Magnetfeld ist. Das ist echt eine coole Idee, muss man schon sagen. Aber ich befürchte, dass sich das Erdmagnetfeld zu stark ändert, als. Dass du damit mal eine Applikation schreiben könntest, die halt auch ein paar Jahre hält und
nicht. Nee, ich glaube, das geht nicht darum, dass es
geupdatet werden müsste.
Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass die Jahre halten soll, sondern dass du die halt ab und zu mal wieder erneuerst.
Du willst ja nicht alle paar Monate diese App erneuern zur Navigation in einem Supermarkt. Macht doch keinen Sinn. Das kostet Schweinegeld.
Nein, du erneuerst ja nicht die App selber, sondern du erneuerst einfach bloß die Map.
Naja, klar. Das musst du halt jedes Mal machen, wenn sich das Magnetfeld irgendwie ändert.
Ja, ich glaube, wir haben alle keine Ahnung.
Wir haben alle keine Ahnung.
Aber ich finde es
interessant. Lass mal aufhören mit dem Thema.
Wir reden aber wenn schon ihr da draußen eine Ahnung habt und sagt, wir haben totalen Bullshit geredet, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare zur Sendung
machen. Genau. Richtig. Also dadurch, dass wir zwei entgegengesetzte Punkte haben, ist ja auch kein Problem, Bullshit zu sprechen oder auch nicht.
Richtig, sind immer nur die Hälfte falsch.
Richtig.
Ich finde ja, Haustiere sollten Zahlen in ihren Namen haben.
Ja.
Weil ganz viele Passwörter, aber diese Zurücksetzen-Funktionen, ne? Die fragen ja immer, welches war dein erstes Haustier? Wie war der Name davon? Und deswegen sollten irgendwie, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also es geht genau darum, die Banken wollen das durchdrücken, dass jetzt alle, dass die Kinder, also dass die Eltern ihren Kindern sagen, wenn du dein erstes Haustier bekommst, ja, du darfst es nicht irgendwie Bob nennen, sondern du musst es
Bob 83
nennen. Che Guevara 15 nennen. Obwohl Che Guevara jetzt auch schon wieder im Dictionary stehen könnte. Deswegen lieber.
Bob steht auch drin, ja.
Ja, Bob steht da aber weiter vorne drin.
Aber man könnte ja sagen, du musst mindestens ein paar Großbuchstaben in dein Haustier einbauen.
Zahlen.
Zahlen, ne? Naja, Zahlen, Zahlen und Sonderzeichen.
Ja,
zum Beispiel B, Dollar, 3, unterstrich, 4, komm mal her.
Genau, oder irgendwie irgendwelche Namen von Cthulhu, halt irgendwelche alten Götter, kannst du sehr oft
nennen. Muss sein.
Ja, aber die stehen auch alle im Duden.
Nee, bestimmt. Ich glaube nicht, dass die alten Götter von Cthulhu im Duden stehen.
Nicht?
Doch. Also in Passwort-Cracklisten steht immer ja, alles.
Ja. Grundsätzlich, ja. Also spätestens, wenn du es reingeschrieben hast, halt, ja.
Richtig.
Genau. Aber ja, na gut, das ist jetzt gerade
eine News
von
News
Biscuit.
Ich finde diese Zurücksetzen-Funktion auch total scheiße. Du musst ja irgendwie entweder den Namen deiner Mutter, dein erstes Haustier oder sonst Müll angeben. Du kannst ja nicht irgendwie was Freies wählen.
Meistens. Doch, kannst du. Du kannst einfach da irgendwas Freies reinschreiben. Ist scheißegal.
Ja, du kannst einfach Müll reinschreiben.
Ja, da kannst du das Passwort reinschreiben quasi.
Das
und dann in deinem Passwortmanager das
einfach. Oder du kannst es einfach lassen. Einfach überall Beschimpfungen eingeben.
Musst du, genau. Musst du
ja, ich gebe da immer nur Beschimpfungen ein.
Ja, okay. Das ist auch okay.
Ihr Drecksfotzen.
Richtig. Ja, okay. Dann kannst du nachher anrufen. Ja, wir müssen ihre Sicherheitsfragen. Was war denn der Name von dem ersten Haustier? So.
Oder sag, du musst es, sag ich dir nicht, nennen.
Richtig.
Das war denn das Passwort, sag ich dir nicht. Sorry. ja, die ist von der Seite Newsbiscuit, die ich davor auch noch nicht gekannt habe. Die,
ja, ist glaube auch keine
echte. So wie The Onion ist es einfach.
Richtig.
Aber sehr cool einfach, die Idee schon. Aber ich kann es mir gut vorstellen, weil es gibt ja jetzt schon so Seiten, wenn du irgendwie deinen Tiernamen eingeben musst, und dann sagen die trotzdem, es muss irgendwie 6 Zeichen lang sein. Und ich sage, okay, es ist aber nicht 16.
Glaube ich. Ja. Ja, nächste.
Formspring.
Ja, Formspring, genau. Wir waren ja vorher bei geleakten Sachen. Formspring hat auch ein paar...
warum ist es eigentlich da oben gewesen?
Ich das ist eine gute Frage. Ja, Formspring ist irgend so ein stell mir Fragen, ich antworte drauf, kann ich auf meine Webseite einbinden, Geschichte, glaube ich.
Ich weiß nicht, ich habe es noch nie
gehört.
Also jeder kann Fragen stellen und derjenige antwortet dann halt irgendwie drauf.
Aber richtig. Warum sollte man das wollen?
Das ist ganz nett, so durchzulesen. Also das hat der Map hatte das mal auf seinem Blog, glaube ich. Mhm. Und der Christopher Lauer hat es auch.
Oh, da muss es gut sein.
Ja.
Stimmt.
Genau, auf jeden Fall, die haben auch geleakt, aber die haben alle SHA-256 gehasht mit Random Salts, jedes Passwort.
Nee.
Nicht?
Jetzt erst. Das sind ein paar Noobs gewesen. Die haben einfach gemerkt, oh shit, das ist ja alles kaputt gegangen und wir müssen sie jetzt ganz schnell irgendwie
fixen. Ach so, was der Leak ist?
Nach dem Breach haben die es erst eingeführt. Die haben gesagt, okay, wir nutzen jetzt die Chance, dass wir alles verloren haben und führen jetzt SHA-256 ein.
Okay, also dann habe ich das... Das
ist blöd, okay.
Ja.
Warte, das
aber die haben wenigstens was draus gelernt.
Nein. Upgraded our hashing mechanisms from SHA-256 with random shawls to bcrypt.
Ach,
also so sie gut. Waren vorher schon gut und sind jetzt noch besser.
Jetzt sind sie doppelt besser gut.
Richtig. Formspring, gute Menschen.
Genau, und die sehen irgendwie aus wie Twitter. Kann es sein, dass Twitter ist?
Nein. Aber Bootstrap vielleicht, keine Ahnung.
Guck dir das doch mal an, das ist doch fucking Twitter.
Ja, sieht aus wie Twitter, das stimmt schon. Aber das ist einfach, weil alles so aussieht. Facebook sieht auch so aus.
Ach, sehr gut. Ach so, sie haben Bootstrap genommen. Ja, okay,
das macht da, du kannst nur eine Webseite mit Bootstrap bauen und das ist Twitter. Und deswegen bauen alle Leute, die irgendwas bauen mit Bootstrap, Twitter. Anders.
Nur nicht Twitter.
Genau.
Okay, dann tut es mir leid, ich habe es dann verlesen. Und Marc hatte recht.
Richtig. Anderer Pick, ist gar nicht den News oder so, aber ich fand die Nokia Maps Mobile-Version, die ist total gut.
Was?
Die scrollt total flüssig.
Kann man die runterladen?
Die lädt, es ist eine mobile Web-App oder generell eine Web-App. Das
geht bei mir nicht.
Und,
Ihr Browser isn't currently supported.
Was hat denn die für Frickel-Browser? Ich schaue das im Safari an.
Ja, geh doch weg. Firefox auf Linux. Looking for Nokia Maps. Your browser isn't currently supported by all.
Oh ja, ich kriege mal Redirect.html. Das ist ja ein Scheiß. Ich mache mal ein Chromium.
Chrome.
Geht wahrscheinlich. Das ist sehr komisch. Auf jeden Fall ist es so, bietet Navigation an, kann sogar irgendwie, glaube ich, mit Ton navigieren.
Also ja, auf dem Chrome funktioniert es.
Aber Firefox geht nicht.
Oh, er will direkt meine Dings wissen. Mal gucken, wo ich bin gerade. Meine Geolocation.
Richtig, und das ist auch, also ich fand es einfach, ich habe es auf dem, beim Twitter-Lesen irgendwie ist das so durchgescrollt, so wow, Nokia, I'm impressed, klick drauf.
Naja, die hat, Nokia hatte ja mal einiges gekauft. Ich weiß nicht, wen haben die gekauft? Navit oder sowas, ne? Nee, oder wie hieß das Ding?
Oh, das sieht schon ganz gut aus.
NavQ? Irgendwas hatten die gekauft. Der hat hier gleich einen richtig in Stuttgart. Ohne dass ich irgendwie gesagt habe, also von der IP wahrscheinlich her, schon mal rausgekriegt, dass wir in Stuttgart sind.
Ja.
Nicht schlecht, nicht
sieht
schlecht.
Auf jeden Fall ganz cool aus.
Ich war letztens auch da drauf schon mal. Haben wir nicht
haben wir schon mal drüber geredet? Ja, das ist schon älter, aber ich fand es halt nett, weil ich es
irgendwie, gab es nicht irgendeine besondere
Funktion? Ich habe es retweetet irgendwie mal und.
Aber gab es nicht immer irgendeine besondere Funktion, die das Ding hatte oder sowas?
Kann wahrscheinlich ausrasten.
Wahrscheinlich einfach nur
ausrasten. Aber irgendwie haben wir schon mal drüber geredet.
Ja, wahrscheinlich. Wir haben wahrscheinlich über alles schon mal geredet.
Richtig.
Schon immer, die ganze
Zeit, wenn es danach geht. Ja, okay.
Aber
Makefu.
Also ich zu Maps wollte ich noch sagen. Es gibt jetzt
auch. Aber wen hatte denn Nokia da gekauft, Charles, nochmal?
Ja, mach. Alter. Echt, du bist böse zu mir einfach. Ja, du fällst mir immer ins Wort.
Okay, mach weiter.
Ich würde nur sagen, zu Maps, es gibt jetzt auch irgendwie das Google Maps für offline und zwar als App, offiziell für ein Android.
Ja, haben sie irgendwie neulich bei ihrer Developer.io. Wir haben übrigens auch ihren Siri-Klon vergessen, aber
da hat jemand ja, aber böse in die Kommentare reingeschrieben. Wir haben vergessen.
Richtig. Ist wie Siri, nur ein bisschen anders.
Und besser.
Bestimmt.
Bestimmt.
Immer besser.
Und
garantiert,
offline.
Garantiert besser.
Okay, fertig.
Und offline, genau. Das heißt, du kannst jetzt auch in deinen Businesses benutzen.
Felix, du willst Botnets als Business Model.
Oh, das ist super. Die maximal beste Idee überhaupt. Und zwar, weil es super billig ist. Die Idee ist, du bietest Rechenleistung auf deinen Kisten, die du nicht brauchst, oder du kaufst Rechenleistung auf Leuten von Kisten von Leuten, die ihre Rechenleistung gar nicht brauchen.
Richtig, Botnets.
Ja, quasi wie EC2, nur halt, dass du nie irgendwie eine Kiste bekommst. Also ich habe es ausprobiert, habe nie eine bekommen für irgendwie 1 Cent. 0,1 Cent pro CPU-Stunde. Das heißt, wenn du eine Kiste mit 2 CPU-Kernen bekommst, kriegst du halt, kostet halt irgendwie 2 mal 0,1 Cent.
Ja, also sie lassen eine VM laufen irgendwie.
Genau. Und es ist super cheap. Und du kannst irgendwie eine Bit aufstellen. Das heißt, du sagst, okay, ich möchte gerne die und die Kiste mit der und der, mit dem Upstream, weil du hast halt irgendwie Krepelkisten, die irgendwo zu Hause stehen. Mhm. Und die haben halt irgendwie eine 100 Kilobit Upstream. Aber du sagst, okay, ich brauche jetzt hier mindestens 1000 Kilobits, weil alles darunter kann ich nichts anfangen. Und ich will will irgendwie 5 Kisten oder 500 Kisten mir für eine Zeit holen. Und dann den Preis noch, den du dafür quasi geben willst. Und dann kannst du die Bit aufstellen und hoffen, dass dir irgendjemand antwortet. Und dann hast du quasi Kisten. Mhm. Das Ganze ist, also die primäre Use Case ist wohl für irgendwie, wenn du viel Sachen zu rechnen hast auf vielen Kisten und du dir keinen EC2 leisten kannst. Zum Beispiel bist du an der Uni und die haben gerade halt keine 5 Millionen Kisten übrig für dich. Mhm. Und dann sagst du, okay, ich benutze GridSpot dafür. Also wenn es funktionieren würde, was ich bei mir noch nicht hinbekommen habe, dann wäre es auf jeden Fall cool, weil Kisten irgendwo zu haben, prinzipiell erstmal eine gute Idee. Hm? Das einzige Problem, was du hast keine echte IP-Adresse, sondern du gehst durch irgendeinen so komischen Creeping-Proxy von GridSpot.
Ja, das ist ja theoretisch bei Amazon auch so. Also ich meine, du kriegst im Endeffekt einen, aber eigentlich greifst du über den DNS-Namen drauf zu.
Ja, ja, klar.
Und ja, sie sagen dann halt auch, du nur Sachen, die du irgendwie parallel abarbeiten lassen kannst, die nicht wie privacy-sensitive sind, die mit DSL aufkommen und.
Ja, nee, es geht ja auch darum, du hast es bei irgendwelchen Leuten auf den Kisten drauf. Und davon, da kannst du erstmal davon ausgehen, alles, was auf den Kisten läuft, ist kompromittiert.
Ja.
Und deswegen solltest du überlegen, was du darauf machst. Mhm. Aber wenn du halt irgendwie was Großes zu rechnen hast und wenn du irgendwie was ausprobieren willst, irgendwie dein neuestes super BitTorrent-Maximum. Dingsy, dann kannst du das auf jeden Fall mal ausprobieren. Hast du irgendwie 100 Kisten und das kostet dich irgendwie einen Bruchteil von dem, was es halt bei Amazon zum Beispiel kosten würde.
Richtig. Auch bei Amazon die Spot-Instances haben das mit verglichen. Also, ja. Eigentlich ganz nett, wenn das denn wirklich so gehen würde.
Ich probiere es mal nochmal aus. Ich mache jetzt immer noch eine neue Bid. Hm? Maximum Dollars? Nee, 100 habe ich nicht. Ja. Ich brauch bloß eine
Instanz. Während du jetzt rumfrickelst, tue ich mal zum nächsten Thema. Gekonnt überleiten. Ja. MacOS Mountain Lion ist Goldmaster raus. Ich denke, da müssen wir nicht viel drüber
sagen.
Ich habe es jetzt mal drauf gemacht, ist nett. Ist okay. Ist ganz cool eigentlich so vom Prinzip her. Die haben so ein Deep, keine Ahnung, Powernap heißt es, glaube ich. Selbst wenn ein Laptop zu ist, wenn er am Stromnetz angeschlossen ist, kann der Laptop so halb aufwachen, kurz nachschauen, ob Sicherheitsupdates da sind, mal sein Backup machen und dann wieder weiterrödeln. Was ganz nett ist, weil eventuell ist es so intelligent und findet dann raus, dass er jede Nacht hat er WLAN und Strom. Dann kann er sein Backup auch nachts machen und muss nicht irgendwie tagsüber.
Also ich habe jetzt gerade
jede Nacht schalte ich meinen WLAN automatisch ab in der Fritzbox.
Ich nicht, aber das würde er sicher merken und dann sagen, ah ja, nee. Aber ja, nett.
Also was
großes neues Hardware.
Ich habe jetzt gerade bei GridSpot das mal ausprobiert und ich habe jetzt gerade eine Starting-Instanz. Mal gucken, ob das funktioniert für 0,02 Cent. Also die Sache ist halt, ich habe noch nie irgendwo Credit Card Information angegeben. Also ich finde es komisch, weil die haben
währenddessen in JavaScript eine VM bei dir hochgefahren und verkaufen dich quasi.
Ja, das wird sich cool.
Ich glaube, du hast den Preis angegeben, den du haben willst. Und du connectest gerade zu ihrem Server oder so.
Mal gucken, also jetzt ist, also steht auf jeden Fall irgendwas auf Starting. Aber das, also ich glaube, irgendwie die hören einfach auf, wenn du irgendwie mehr als $1 verbraucht hast oder so. Vielleicht. Vielleicht auch nicht und vielleicht, ich weiß nicht, wo man dann bezahlt. Ganz ehrlich. Also du kannst deine Credit Card, wie gesagt, angeben, aber also ich warte einfach mal auf die Instanz und schaue, was passiert. Bei der Idee. Achso, genau, und du benutzt dein Public Key per SSH und loggst dich ein.
Richtig.
Genau, machen wir einfach weiter.
Ja, genau. Wir wurden gerade schon als Fanboys beschimpft, aber auch das nächste Thema ist irgendwie Apple.
Ja, wo ist gegen Apple?
Gegen Apple.
Anti-Apple. Apple. Genau, ja, wir sind Fanboys auf beiden Seiten. Ja. Yeah.
Wir sind da haben wir unseren Felix hier eingeladen, der unseren Antikörper
Ja, genau. Was? Ich habe ja noch nicht mehr ein Android. Das ist ja gerade das Traurige eigentlich.
Naja, dann wärst du auch ein Google-Fanboy.
Stimmt. Und so kann ich jetzt quasi gegen alles ranten.
Ja.
Genau, und zwar, es geht darum, also es ist noch nicht mal irgendwie, also es ist komplett wertfrei, dass Apple ihr Green Hardware Zertifikat, die Certification quasi ausgesetzt hat. Mhm. Das bedeutet, dass sie jetzt bestimmte Regularien, die halt mit diesem Zertifizierung kommen würden, nicht mehr einhält und
das hatten sie doch irgendwann mal groß gefeatured oder so.
Das haben sie,
ja, das stand
die immer haben drin. Das schon immer dran, also seitdem sie irgendwie diese, oh, was ist denn das, wenn du da beim Löten kein böses dieses Zeug im
Rom,
Nupsi, genau.
Mercury Free.
Ja, seitdem sie das haben, haben sie halt immer so eine Slide, so im Übrigen, wir machen keins von diesen drei bösen Sachen und da gab's
jetzt auch macht, jetzt ist halt so, jetzt machen wir keins von diesen zwei bösen Sachen. Also es ist wohl relativ schnell so leicht rausgeflogen, genauso wie dieses Viren, wie Apple ist virenfrei. Es ist ja auch so leicht.
Ach so, ja,
das ist dann das ja so schwing. Auf einmal war es dann nur noch nicht ganz mehr so schlimm.
Ja, auf jeden Fall, also die Zertifikation ist eins der Sachen, von dies, damit du dieses Siegel dir draufkleben kannst, ist irgendwie, die Dinger müssen leicht zu recyceln sein. Genau. Und seitdem Apple die Dinger so mickrig klein baut, kleben die viele Sachen irgendwie zusammen.
Genau, die kleben die nur noch. Zum Beispiel kleben sie den Akku ein und sie kleben jetzt bei dem neuen MacBook Pro, kleben sie das Display ein. Und zwar in dieses Metallzeug.
Richtig.
Und das dieses ist wohl
Kleben
nicht so,
ist scheiße,
und das ist nicht so cool, wenn man die halt wirklich wieder auseinanderbauen will.
Also genau, da kriegst du nicht den Sticker mit dem, wie heißt E-Pad, nee, E-P-A-T.
E-Pete. So wie Repeat, nur E-Pete, glaube
ich. Genau, auf jeden Fall.
Genau, kriegst du nicht mehr diesen Sticker und dieser Sticker ist gut, wenn du zum Beispiel an Governments verkaufst.
Oder Schulen oder genau, ein paar andere große Dinge.
Genau. Aber ich denke, dadurch, dass es ja nicht der primäre primärer Käufer von Apple-Zeugs ist, können die gegebenenfalls auch darauf verzichten. Es gab aber jetzt
die,
auch schon
die restlichen Sachen machen sie trotzdem noch.
Ja, ja.
Also das
ist klar, alles noch das Gleiche, Proben, die haben.
Klar. Und keine ja, Ahnung, klar. Was frei sind.
Genau, also es gibt jetzt auch schon die ersten, die jetzt wirklich aufgehört haben, diesen Apple-Hardware zu kaufen. Oh, nämlich San Francisco, die Stadt San Francisco für ihren ganzen Kram halt. Weil das ist ja immer ganz cool, wenn du eine große Firma hast, zum Beispiel, dann wollen die ganzen Manager natürlich alle ein iPad haben. Mhm. Und wenn du jetzt im Government bist, in den USA, dann kriegst du kein iPad mehr.
Für iPad vielleicht immer noch, aber kein MacBook Pro mehr, der
nee,
neue.
Nee, ich glaube, das komplette Zertifikationsprogramm sind sie raus.
Wirklich?
Ja. Krass. Also das, du kannst nicht sagen, ich habe bloß ein paar Sachen halt nicht. Hm? So wie ich das verstanden habe.
Ach so, das ist so komplett.
Ja, ja, genau. Naja. Du bist quasi, deine Firma ist zertifiziert im Epeat.
Jetzt muss man halt schauen, ob was als erstes weicht, ob Epeat sich ein bisschen aufweichen lässt oder ob Apple irgendwie.
Genau.
Ich denke nicht, dass Apple irgendwas macht.
Ich denke wegen
irgendjemandem. Die haben einfach so unendlich viel Geld, denen ist, glaube alles egal.
Genau, also die Sache ist halt, das ist, was die Kunden wollen. Die wollen halt kleine Dinge und die wollen die nicht die ganze Zeit aufschrauben.
Wobei ich nicht weiß, ob es wirklich. Also keiner weiß, glaube ich, so recht, warum die kleben, weil keiner irgendwie diese Industriefertigung wirklich in der Größe im Auge hat. Also ich habe zumindest mal geschaut und ich habe noch nichts gefunden, das sagt irgendwie, kleben ist besser, weil, oder du kannst nur so klein bauen, wenn du klebst, weil.
Ja, vielleicht, weil du dann in deiner Hardware brauchst du dann ja diese.
Du kommst wahrscheinlich sonst nicht mehr mit den kleinen Schräubchen irgendwie, genau, mit den Roboterchen rein, sondern du schmonst einfach den Kleber rein, drückst drauf und sagst, ist fertig.
Und die Sache ist, bei den Batterien, da ist ja eh ein bisschen blöd, immer was zu schrauben. Ja. Und deswegen nimmst du die quasi nur noch die Packs, die Lithium-Packs und batsch sie da rein. Richtig. Und dann klebst du den Shit alles ran und dann ist fertig.
Warum muss man sie überhaupt festkleben?
Das ja, damit's,
machen sie doch bei Kondensatoren, ist da auch immer so ein Schlonze dran, dass es nicht so innerlich irgendwie verreibt, dass das Ganze irgendwie, dass du nicht von oben drauf, na Gott.
Jedenfalls, das ist
okay, wir wissen es nicht.
Also kleben ist auf jeden Fall, damit du kleiner bauen kannst, so einfach ist es.
Kleben ist zum kleiner bauen und Apple recycelt auch immer noch alle Computer so weltweit, wenn du es wieder zu dir
zurückbringst. Lässt recyceln, ja.
Lässt recyceln, aber die Leute, die das recyceln, die sagen auch so, ist nicht so toll.
Genau, die haben, sie waren schon ganz schön traurig. Aber naja. Genau, also mal schauen, wie es weitergeht, ob wer da wo sich quasi einweichen lässt oder einweicht.
Gut.
Ja.
The Chronicle hat was geschrieben.
Von Benjamin
Banker. Science.
Wer hat denn das gemacht?
Ich habe das reingemacht. Das Grüne bin ich übrigens. Und ich fand die Story einfach ziemlich cool. Und zwar geht es darum, es gab mal, oder es gibt ein Projekt oder gab ein Militärprojekt, wo sie, ich weiß gar nicht, wie ich am besten anfange. Also das Problem ist, du suchst irgendwie Strukturen auf Satellitenbildern, zum Beispiel Häuser. Mhm. Und Computer waren zu der Zeit, wo die das, glaube ich, angefangen haben, genau, wo sie es angefangen haben, waren nicht so super gut darin, solche Sachen, solche Strukturen zu finden, mhm. weil es wohl relativ aufwendig ist. Aber wenn du einen Menschen davor sitzt, dann kann er das relativ leicht finden, weil halt unser Pattern Recognition relativ gut ist.
Mhm. Das hatten wir doch in der Spezialsendung schon mal. Also das, was du gerade ansprichst.
Ja, erzähl.
In der über Boeing hatten wir doch darüber schon mal geredet. Dass Menschen das können und deswegen Menschen auch eingesetzt werden, um was konntest du da mitmachen bei diesem
Citizen Science. Genau, und hier ist es halt nicht Citizen, sondern halt irgendwelche Leute, die fürs Militär arbeiten. Und die Idee ist halt, dass du nicht mehr irgendwie was anklickst oder irgendwas irgendwie sagst, dass du da was gefunden hast, mhm. sondern dass sie deine Brainwaves absaugen, um dann zu schauen, ob dein Gehirn was auf diesem Bild gesehen hast, weil die Bilder sind irgendwie 20 Stück pro Sekunde und so schnell kann man halt nicht reagieren als normaler Mensch, aber so schnell ist das Gehirn und entsprechend kannst du halt die Geschwindigkeit von deinem Gehirn ausnutzen, um solche Patterns auf Bildern zu finden. Gute Sache. Und das ist halt schon eigentlich super abgefahren, wenn man drüber nachdenkt. Genau, und darum geht's in der Story. Ich weiß gar nicht, wie es zu Ende geht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen länger und wenn man mal Zeit hat, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Oder auch einfach bis den ersten Absatz, dann weiß man schon, worum es geht.
Also San Francisco Chronicle.
Genau.
Gute
Sache. Sehr cool auf jeden Fall. So. Mhm.
Kickstarter kommt langsam nach Europa. Wir fangen jetzt an mit Großbritannien irgendwie.
Sprechen sie Englisch.
Ist ja quasi nicht Europa eigentlich.
Oder? Die haben einfach keinen Multilingual in ihrer Codebase und es dauert echt lange, den Scheiß nachher nachzupatchen.
Nee, das ist klar. Also
könnte man Menschen einsetzen, die können sowas ganz schnell.
Nee.
Ja, übersetzen ja, aber in die Codebase einbauen, nein.
Nee, genau. Das kann der Computer aber auch nicht.
Richtig, du willst ja nicht deinen Code mit hart gecodeten Strings, sondern du musst ja so Frickelzeug machen, das mag ja keiner.
Außer du willst es nur noch in Deutschland machen jetzt. Dann ist es. Und dann nur in den Niederlanden zum Beispiel.
Jojo. Auf jeden Fall. Die kommen ab Herbst nach Großbritannien. Das war es dann auch schon. Das ist
irgendwie so eine Hype-News. Also ich meine, ganz nett, dass sie es endlich machen, weil vorher war es irgendwie immer gefrickelt. Du musst es irgendwie jemanden in den USA haben, der das Projekt irgendwie richtig einstellen kann, weil du konntest es ja nicht.
Also
weil
du Becken konntest du schon
immer? Becken ging immer auf
jeden Fall. Ja, aber
einstellen.
Einstellen. Wenn du einstellen wolltest, musstest du jemanden in Amerika haben.
Und jetzt musst du noch einen in UK haben, ist ja so praktisch.
Keine Ahnung,
ja.
Wie das jetzt ist.
Weiß ich auch nicht. Kickstarter.
Ich meine, wir haben ja auch schon so Klonprojekte, so
wie ein
Start Next gibt es. Ich weiß nicht, was es noch gibt. Also gibt es ja so einige, die genau dasselbe machen. Die eigentlich Kickstarter 1:1 sind, in ein paar Punkten besser, in ein paar Punkten schlechter.
Oh, die haben schon 1 Million mit 283 Projekten erfolgreich. Mhm. Kickstarter hat irgendwie jetzt jedes 10. Projekt irgendwie ein paar Millionen.
Klar, also Startnext ist schon mal wesentlich kleiner, aber ich habe da mal auch bei einem Projekt.
Und hast du was, hat das funktioniert?
Das Projekt, was ich unterstützt habe, hat funktioniert, ja.
Und dann hast du dich gut gefühlt danach oder hast du dann tatsächlich was?
Ich habe was gekriegt, ich habe die CD gekriegt. Es war ein Hörspiel und das ist dann verwirklicht worden.
Hm? Voll gut, auf jeden
Fall. Dann habe ich die CD gekriegt und eine Unterschrift von den Machern.
Ja. Es gibt ein anderes Kickstarter-Projekt, was gerade richtig Schlagzeile macht.
Ja.
Uja.
Uja.
Das ist auch so ein recht nettes und High-Budget-Video. Es geht im Grunde um eine Spielkonsole mit Android drauf.
Genau, also das ist tatsächlich schon alles.
Ja. Ich habe auch gedacht, was zum Teufel, warum brauchen die $1 Million, um...
Du kannst
eigentlich einen Raspberry Pi nehmen und das da einfach anstöpseln. Und
also die brauchen irgendwie, die haben da irgendwie ein Tegra irgendwas drin, also die haben schon ein bisschen mehr Energie.
Ja, das ist ja ganz nett. Aber also die wollen echt nur mal wieder eine weitere Spielkonsole bauen und das dann halt nicht so geschlossen machen wie, keine Ahnung, für Nintendo und PlayStation kannst du ja auch kaum
entwickeln. Sondern nur geschlossen für Android.
Richtig, ja, aber da kannst du zumindest leicht entwickeln, ohne dass du irgendwie, ja. Also für die Wii kannst du echt nur entwickeln, wenn du denen, glaub, irgendwie dein
erstgeborenes
gibst oder so.
Ja, ja, und 1.000 Millionen Euro in den Rachen geworfen hast.
Richtig, und
Irgendwie von,
also
aber ich meine, ein Cartoon-Charakter.
Die sagen halt, sie wollen es auf dem Fernseher haben, das ist so der Unterschied, du kannst es auch schon auf dem Pad spielen oder so, aber die sagen, nee, wir wollen es auf dem Fernseher haben und wir wollen aber, dass jeder dafür entwickeln kann. Und wir wollen auch total coole Controller dafür haben und deswegen haben
genau,
sie
Controller
so
ist, glaube ich,
3D-Rendering von Controllern und irgendwie Videos, wie Leute Controller vorbereiten. Also die arbeiten da irgendwie schon dran, glaube ich.
Also die Controller sind, glaube ich, schon fertig.
Ja, das ist also, ich weiß echt nicht, was sie wollen. Da gibt es auch so Mockups von irgendwelchen Shops, wie sie die machen und dann sagen sie, ja, und da wird alles drauflaufen, so Minecraft und so, weil das gibt's ja schon auf Android irgendwie.
Das hat einer schon mal zusammengefrickelt.
Ja.
Indem er Ubuntu Links installiert hat.
Genau, und dann, also da gab es so ein richtig, die haben jetzt 4 Millionen oder so schon gebackt worden. Ja. Und krass, dann oder? Penny Arcade hat dann nochmal so einen Antwortartikel drüber geschrieben und so, von wegen, ja, es existiert übrigens noch nicht, ne? Also ihr habt ja schon zwar so nette Renderings und irgendwie All Games Free to Play und das habt ihr euch alle schon ausgedacht, aber ihr habt weder irgendwie Entwickler, die dahinter stehen wirklich, noch habt ihr die Hardware wirklich gemacht, noch habt ihr irgendwas fertig. Es ist eine nette Idee, aber...
Dafür 4 Millionen also das ist, ich finde dieses Kickstarter schon ein bisschen inflationär mittlerweile geworden. Also das ist schon,
schwieriger, tatsächlich.
Was es dagegen schon gibt eine Weile, ist dieses Open Pandora.
Ja.
Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Die haben ja auch ziemlich lange rumentwickelt an ihrer kleinen Linux, wie würde man das nennen? Spielekonsole, Minispielekonsole.
Sieht aus wie ein Telefon.
Ja, so nee, das sieht
wie ein Brick sieht's aus. Ja, ne? Genau, das sieht aus, wenn man es noch nie gesehen hat, das sieht aus wie ein Dingsen Game, wie heißt es? DS,
ja.
Nur dass er einen Screen hat und der Rest einfach voll mit Dust.
Das war ja das Open Pandora, das hat, die hat, glaube ich, ewig Probleme mit der Fertigung am Ende, ne?
Ja.
Und das,
ja.
Da gab es davor auch den G2XP oder so. Da gab es auch schon mal vorher so eine Game-Konsole, die dann irgendwie über auf Emulatoren sich spezialisiert hat, von wegen kleines Ding, kannst du Super Nintendo-Spiele mitmachen.
Ja.
Ja, also ich denke, Emulatoren könnte ich noch verstehen, weil da gibt es die Spiele schon, aber die müssten dann halt echt, also die bauen quasi ein Android-Handy, das du direkt in den Fernseher einstecken kannst.
Ja, also woran ich als erstes gedacht habe, warum nimmst du nicht einfach so ein Stick-Teil?
Richtig.
Weil dann kannst du da auch irgendwelche Bluetooth.
Ja, sie wollen Controller. Halt echt einen Controller haben, aber.
Ja, aber komm, ja, okay, dann nimmst du Controller halt gibt's auch schon.
Ich genau,
dann nimmst du einen Bluetooth. Wie Dingsbums, wie Mode.
Ja, nee, sie wollen halt schon so super. Aber der Controller sieht aus wie von der PlayStation
von der
2 oder Xbox.
PlayStation-Xbox-Verein.
Solche Dinger gibt es garantiert, die Bluetooth sprechen auch schon.
Ja, zum Beispiel die ganzen Xbox-Teile sprechen Bluetooth, wenn ich mich da richtig erinnere.
So what?
Ach so, genau, die PlayStation 3 sprechen auch alle Bluetooth. Und die Wii sprechen auch alle Bluetooth.
Und das wenn heißt, du so ein Emulationsding willst für alte Spiele, nimmst du halt so eine Open Pandora.
Mhm. Ja, genau. Also ich
da hätte ich mir mal gewünscht bei der Open Pandora, dass das so eine Welle gemacht hätte. Aber
ja, die waren halt nicht auf Kickstarter.
Ja, die waren zu früh dran, ja.
Die waren halt nicht auf Kickstarter, das war das Problem.
Ich meine, damit kannst du Amiga, NES, SNES, Geblagedöns, Quake... alles Mögliche mitspielen mit diesem.
Ja, genau. Also, wie gesagt, du kannst dir auch so einen Gumstick-Android-Teil holen und dann hast du das quasi jetzt schon. Also, abgesehen davon, dass es jetzt noch wahrscheinlich irgendwie 5 Wochen oder so aus China kommt, aber.
Ja. Und sie wollen halt irgendwie für $99 das Ganze so anbieten und haben halt gesagt: Hier, $90 kriegst du die UA-Konsole. Und ja, also, lohnt sich mal, den Penny Arcade-Artikel durchzulesen und das Ganze sich nochmal anzuschauen. Ich meine, vom Prinzip her fände ich das schon nett, dass du Konsolen nicht so einen riesigen Konsolenmarkt, sondern mehr ein bisschen auf Indie-Spiele abziehen, das Ganze. Android ist sicher auch eine Plattform, wo man für entwickeln kann, irgendwie günstig, weil es ist komplett offen.
Ja, das Problem ist halt, Android ist gerade ein Markt für Tablets und für Smartphones.
Richtig, und das ist eben die Sache. Man kann dann, die müssten halt speziell quasi für diese Konsole entwickeln, damit der Controller geht, weil alles andere ist halt echt nicht auf den Controller ausgelegt, richtig, sondern auf ein Handy. Und ob das jemand machen wird, ist natürlich die Frage. Naja, vielleicht können sie den Medienhype irgendwie lang genug ausreiten, dass sie da
unendlich viel Geld verdient, aber haben sie jetzt schon.
Quasi. Richtig. Ich meine, wenn sie so eine Konsole haben und da irgendwie ein Super Nintendo Emulator draufläuft, problemlos. Ja.
Ja, aber wie gesagt, dafür gibt es halt schon andere Sachen, die das auch können. Dafür brauche ich nicht noch ein Projekt.
Richtig, aber die haben mit 4 Millionen halt das Geld, dass das auch noch schick aussieht, so vom Menü und der Controller gut ist und dann so eine Frickellösung, die dann irgendwie so.
Ja, aber das ist für 4 Millionen, finde ich das dann aber auch schon ziemlich flach.
Ja, aus dem Emulatoren ist natürlich rechtlich immer so eine Sache.
Ja, also 4 Millionen, aber die Leute,
also bekommen alle so. Sie wollten nur eine. Wir haben als 4 bekommen, weil irgendwie das Video so durchgeschlagen und alle so, Spiele.
Genau.
Free stuff.
Wann muss man eigentlich das Geld zahlen bei Kickstarter?
Sobald es gefundet wurde.
Also du, sobald die sagen, wir wollen 1 Million und sobald sie eine erreicht haben, wird es dann bei dir von der Kreditkarte abgebucht.
Doch. Erst nach der Zeit. Nach den 27 Tagen jetzt hier.
Ja, richtig, aber gut, die wollen nur eine, sind jetzt bei 4.
Ja, ja, von genau. Daher. Also das heißt,
also kriegen die jetzt die 4 Millionen.
Es wird auf jeden Fall gebackt. Mhm. Dann.
Ah, cool. Mal schauen, was passiert.
Das funktioniert halt über Amazon Payments oder so kannst du es jedenfalls machen.
Mhm. Die Frage ist, wenn die nicht liefern können, kann man das irgendwie zurück einklagen?
Das ist ja gerade das Beschissene.
Das ist echt
Kickstarter ist eh halt schwierig, weil du pledgst ja für irgendwas, wo die am Ende noch nicht mal sicher sind, dass es überhaupt funktionieren wird. Ja.
Das schon. 4 Millionen Spaß, die können die jetzt verrauchen und
verkiffen.
Ja, das meinte ich ja.
Ja, aber ein anderes verrauchen.
Nee, ich hab.
Sie können ja auch das Geld einfach rauchen.
Yay.
Fuck yeah, ich meine 4 Millionen. Ja. Also das Problem ist halt, du kannst jetzt nicht sagen, okay.
Die schnuffen einfach das, was Apple verklebt. Hm.
So sieht's aus. Nächstes. So. ArangoDB. Das ist eine Datenbank, habe ich noch nicht gesehen, was eigentlich selten vorkommt. Ist so eine Datenbankgeschichte, ist ein C programmiert, gibt es irgendwie Treiber, also so mäßig gute Interface-Nupsis für Ruby, PHP und noch ein paar andere. Ich glaube, ein REST-Interface spricht intern JavaScript, sieht ein bisschen aus wie MongoDB.
Nur.
Und die ist ganz nett, sie bieten so ein paar coole Indexe an. Also erstmal, sie haben wohl einen recht anständiges Datenschema auf Festplatte, wie sie die Dinger speichern. Die sind alle recht klein. Also so im Vergleich sind sie grob so groß wie CouchDB mit Snappy, was eigentlich ganz gut ist. Und sie bieten dir die Möglichkeit an, Hash-Indexes zu machen, Skip-Lists zum Beispiel, um so Range-Queries zu machen. Es ist also eigentlich eine recht interessante Datenbank. Habe ich vorher noch nichts von gehört.
Ist auch Pre-Alpha, ist irgendwie ganz
super. Ja, Triagens, irgendwie, die Firma hat die released. Aber sie ist jetzt Open Source, es gibt Treiber dafür. Und irgendwie sagen sie,
die sind besser
als Version 1 ready by the end of May 2012. Das war jetzt dann wohl, deswegen haben sie es auch raus. Und dann gibt es noch eine Multi-Server-Version im dritten Quartal.
Die wollen sie doch verkaufen, oder was?
Nö, ist Open Source, die Lizenz habe ich jetzt gar nicht geschaut. Sie haben auf jeden Fall das Ganze auf GitHub, haben auch das Wiki auf GitHub, was eigentlich...
okay, warum braucht man jetzt noch eine Datenbank?
Ja,
das weil es sehr viele Datenbanken gibt, die Nachteile haben. So MongoDB ist ganz nett, aber operational ist MongoDB zum Beispiel scheiße. Also du willst da echt, brauchst ein gutes Ops-Team, das dahinter sitzt. Das hier ist eine Apache-Lizenz, was gar nicht so schlecht ist. Und du brauchst immer
hier,
mehr
Datenbanken. Brauchst du hier kein Operational-Team, weil das quasi automatisch funktioniert, oder?
Bisher ist es ja nur Single-Dingens, also bisher kannst du gar nicht so
du brauchst skalieren.
Aber ja, vielleicht willst du was auf 32-Bit laufen lassen, kannst du MongoDB vergessen und
warum sollte man sowas wollen? Man hat doch keine Computer mehr, die nur 32-Bit haben.
Bei EC2 hattest du das eine Zeit lang, die haben jetzt auch 64-Bit-Instanzen, aber vielleicht hast du noch irgendwo einen alten Server, wo irgendwas drauf laufen muss.
Ja, den schmeißt du dann weg. Also der wird schon verschrottet jetzt.
Richtig, nee, aber MongoDB, vielleicht gefällt dir auch nicht, wie du die Queries in MongoDB zum Beispiel nicht richtig machen kannst, weil irgendwie du nicht genügend RAM dafür hast und das ist vielleicht ein bisschen besser für den RAM und mehr Daten
dadurch, dass machen es mehr Spaß. Dadurch, kann man es ja quasi noch nicht benutzen, oder?
Richtig, aber du kannst es mal anschauen und heute, wenn sie, sie haben alles richtig gemacht, bitte. Sie haben Tests, zumindest für die Ruby-Treiber hatten, glaube ich, Tests mit Travis CI und die fangen schon mal richtig an. Sie packen es auf GitHub. Es ist ein C-Programm, bedeutet, du hast nicht so Garbage Collection Probleme.
76% C++.
Oder C++ ist ja auch okay. Du hast kommst dann zum Beispiel nicht in Garbage Collection Probleme wie bei keine Ahnung, den ganzen Java-Dingern. Wenn du da irgendwann mal einen Heap hast, der eben 6 GB hast, dann, ja gut, JavaScript ist ja nur die, nicht die Datenbankgeschichte hinten, sondern einfach das nur das Interface dazu. Die haben eine V8 wahrscheinlich irgendwo da embedded irgendwo. Aber sowas ist zum Beispiel, wenn du eine große Cassandra hast, die hat dann irgendwie 8 GB Heap, da wird es dann bei Java ein bisschen doof. Also die haben dann auch zwar Off-Heap-Storage und so, aber das führt es zu weit.
So, das Python ist wahrscheinlich für das Doxygen, oder?
Nehme ich stark an. Auf jeden Fall, ArangoDB, sie haben schon mal ein paar Treiber, sie fangen schon mal richtig an. Ist vielleicht ganz interessant mal zu schauen. Ist ja der heiße neue Scheiß, glaube ich.
Ich glaube, das braucht man einfach, wenn man irgendwie cool sein will.
Richtig.
Wenn du schon Node.js einsetzt, dann brauchst du auf jeden Fall
ArangoDB. Dann kannst du auch Node.js auf deiner ArangoDB laufen lassen, direkt innen drinnen. Das ist total gut.
Das ist quasi maximal.
Richtig. Jemand anderes hat auch maximal Geld.
Maxim.
Nämlich der Oatmeal.
Genau, wir hatten das vor 2-3 Wochen, ich weiß gar nicht, wann es fertig war. Jedenfalls, er hat ja Geld gesammelt für Bären und gegen Krebs. Er hat halt, nachdem er irgendwie von dem einen so ein Schreiben bekommen hat, von Funny Junk, hat er halt gesagt, okay, ich sammle jetzt Geld. Und schickt dir dann Fotos von dem ganzen Geld, was ich von der Bank geholt habe und ein Bild von deiner Mutter, wie sie einen Bären seduced. Und schickt ihm das per Post zurück und das Geld spendet er dann. Und jetzt sind halt die Bilder da und das ist eigentlich schon ganz schön awesome. Einfach riesigen Haufen Geld und er macht lustige Sachen damit. Und Bilder. Und er hat sie dann alle verschickt. Und deswegen muss es gut sein. Das heißt, er hat jetzt sein Versprechen quasi eingehalten. Er ist ja auch quasi dazu gezwungen, weil er hat ja einen Grund gesagt, für was die Leute spenden sollen. Und deswegen muss er das jetzt quasi auch dafür verwenden. Jetzt
spielt er das so zur Hälfte irgendwie zu Krebsversorgung und zur anderen Hälfte für Bären.
Genau, für den Forest, ich weiß, für irgendwie so Naturdings.
Richtig.
Sehr cool, auf
jeden genau. Fall. Genau. Was auch sehr cool ist, Tumblr und DNS-Mask. Ich habe Tumblr ja neulich mal gepickt. Das ist so ein alternativer DNS-Server, der dir ermöglicht, so aus Deutschland Hulu und Konsorten aufzurufen. Hm. Und da gibt's, weil ja die meisten Leute sich irgendwie zu faul sind oder nicht wissen, wie das genau geht, so ein nettes kleines Tutorium. Ein Tutorium, wie man
sehr cool.
DNS-Mask einrichtet, dass nur Sachen die du in deiner Liste hast, also zum Beispiel Pandora, die BBC, iPlayer-Webseiten, Hulu, Netflix, schieß mich tot, dass nur das über diesen Tumblr-Service gehen und alles andere nach wie vor über Google oder so. Und dann musst du keine VPNs starten und kein gar nichts, sondern du hast einfach lokal einen DNS-Server quasi laufen. DNS-Mask braucht wahrscheinlich irgendwie keinen Megabyte da dran. Und dann kannst du einfach in jedem Browser so irgendwie hulu.com gehen und
der macht dann gleich das Richtige.
Richtig. Also das geht, ja, das ist cool. Also,
du hast jetzt deinen lokalen DNS, also dann DNS-Mask.
Richtig, also wenn ich jetzt hier, ich drehe das jetzt gerade mal rum, das ist für die Podcaster natürlich super. Ich gehe da drauf und sage dann irgendwie Recent Episodes, The Morning After, Gott weiß, was das ist. Und dann sagt er einfach Loading und normalerweise kommt schon immer am Anfang so ein riesiges, das hier, ja, ich habe mein Betriebssystem geupdatet, fällt mir gerade auf.
Und das heißt, es funktioniert jetzt, aber warum sollte das jetzt nicht mehr funktionieren?
Wahrscheinlich hat er dann Autostart ein bisschen sauber gemacht oder so.
Dein DNS-Mask läuft nicht. Fucker.
Richtig. Auf jeden Fall. Das Ding funktioniert. Gute Sache.
Sehr cool.
Okay. Dann haben wir diese Woche eine Ankündigung gehabt, dass Mozilla Thunderbird so ein bisschen das Geld knappt. Also so, naja, mein Gott.
Haben die gesagt, das ist ein Scheiß, oder?
Ich habe es jetzt auch nicht so richtig gelesen, aber irgendwie.
Weil das ist ja der.
Ist so, ist Mozilla ein bisschen enttäuscht, dass irgendwie so wenig Mitentwickler da dabei sind. Und ja, so nachdem einfach viele Leute Thunderbird nutzen, aber irgendwie da nichts mehr Großes bei rumkommt.
Die sagen auch, es ist irgendwie fertig jetzt?
Ja, genau. So nach dem Motto, ist jetzt fertig. Security, ja.
Machen wir.
Viel Neues eher nicht, weil kein Geld und.
Ist ja quasi fertig.
Ist fertig. Ich meine, jetzt könnte man sagen, ja, irgendwie stimmt's ja auch. E-Mail hat sich irgendwie hat sich mal was weiterentwickelt in den letzten 30 Jahren. Also irgendjemand kam auf die bescheuerte Idee, da HTML reinzupacken, aber ansonsten.
War das nicht von Microsoft sogar?
keine Ahnung, irgendjemand kam auf jeden Fall auf diese dumme Idee, nicht nur Plaintext zu machen und nicht nur Anhänge, sondern...
Ja, also HTML ist ja quasi auch nur ein Anhang, von daher ist egal. Mhm.
Es kommt drauf an, also manche schicken auch gar kein Plain mehr, sondern gleich direkt das...
Ja, gut.
Ja, okay, das sind auch Krebel.
Ja. Wer kann denn kein HTML anzeigen?
Die Frage ist, ob man es will, nicht ob man es kann. Hm? Und du siehst ziemlich viele E-Mails, die willst du nicht sehen.
Ja, das ist aber liegt, glaube ich, eher daran, dass Leute einfach doof sind. Ich finde so formatierte Überschriften zum Beispiel ist nicht schlecht. Du kannst auch so mit ASCII dann...
Ja, ich würde gerne für Markdown-E-Mails bekommen.
Also gerade, ja, Markdown, das wäre super. Ich
mein, zum
das
wäre mal super cool. Fett machen, also brauchst du doch nur vorne und hinten einen... Ja, es ist
Stern.
Ja, wenn du Markdown hast, ja. Wenn nicht, dann.
Nein,
nicht.
Nee.
Das sieht man auch so.
Das ist so. Die meisten E-Mails.
Der Markdown ist ja dafür gemacht. Ihr Markdown ist ja dafür
gemacht. Ich gar nicht.
Wenn du ein Sternchen davor und danach machst.
Richtig. Oder was auch geil wäre, wenn du einfach das Ganze in XML formatieren würdest und dann einfach ein B vorne und ein B hinten.
Ja.
Problem gelöst. Dann kannst du da sicher noch viele krassere Sachen machen.
Also ich wäre für Markdown. Da würde ich auch gerne mir E-Mails angucken. Weil ich kann die dann auch als normalen Text sehen.
Mhm.
Und ich würde mir dann tatsächlich auch Markdown einrichten für meinen Mut. Einfach. Also ich habe es ja schon für HTML machen müssen, weil ansonsten geht ja ganz wenig. Eigentlich will man das nicht.
Also es gibt eigentlich keine HTML-E-Mails, die ich lesen muss.
Ich habe mal zwei, drei. Also wenn dir jemand eine große E-Mail schreibt, also wir haben so die internen Technik-Mailing-Listen, wo dann halt drin steht hier, ich habe was Neues gemacht und folgende Sachen haben sich jetzt geändert und dann so eine E-Mail, die über zwei Seiten geht, wo du echt mal durchlesen musst. Und ich finde es teilweise nicht schlecht, wenn die Leute dem Struktur geben können, indem sie einfach zum Beispiel Überschriften unterschiedlich groß machen. Du siehst, das Ding ist in fünf Teile eingeteilt.
Ich glaube, das
will geht auch so mit ASCII Strich 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 drunter. Aber
ich glaube, das will man lieber als irgendwie normales Dokument drangehangen bekommen, wenn die so lang.
So als PDF. Ja, gut. Aber dann musst du wieder den Umweg. Ich meine, du kannst ja auch gleich das Dokument da rein, weil du willst es ja eh sehen, früher oder später.
Kann man halt nicht so gut dann irgendwie den State halten, dann muss man wieder schauen, okay, das war jetzt die E-Mail von dem Tag und dann hat sich da was verändert. Das ist alles scheiße eigentlich.
Alles ist einfach ein bisschen scheiße.
Und man kann
alles machen. Ja, grundsätzlich ist alles ein bisschen scheiße, oder? Also ich finde, darauf konnten wir uns schon einigen.
Das stimmt allerdings.
So. Ja, jedenfalls scheint E-Mail einfach fertig zu sein und Mozilla hat da irgendwie keine Lust jetzt mehr, irgendwie Thunderbird da großartig zu pushen. Jetzt keine Ahnung, ob die jetzt einfach langsam merken, dass Google irgendwie nicht mehr für ewig zahlen will und sich deswegen schon mal drauf vorbereiten, irgendwie ihr Budget irgendwie besser zu verteilen. Keine Ahnung. Das ist ja so ein bisschen die Frage.
Ja, ich weiß nicht. Thunderbird, was gibt's denn noch für gute Open-Source-Mail-Dingsies außer Mut?
GUI gibt's noch, Klaus-Mail.
Aber das ist ja auch so Webzeugs, oder?
Nee.
Klaus ist nicht?
Nee.
Gibt es das nicht auch als Webding? Nee. Wie hieß denn das Ding, was ist im Web?
Roundcube
gibt es.
Horde und Roundcube, das sind
und Square Mail.
Nee, Square Mail gibt es nicht mehr. Also gibt es schon noch, aber es setzt kein Mensch mehr ein. Nee, Klaus Mail. Habe ich auch mal benutzt, bin ich aber nicht richtig mit warm geworden. Also C-L-A-W-S.
Es gibt so einen ganzen Haufen Hipster-E-Mail-Programme, aber ich glaube auch alle nur auf dem Mac. So Sparrow.
Kannst du alle kaufen,
die
oder?
Die ungefähr so aussehen wie ein Twitter-Client. Ich denke auch, also für ein E-Mail-Client Geld ausgeben ist echt nicht verkehrt, weil du benutzt es ja echt jeden verdammten Tag total oft.
Thunderbird ist da und funktioniert einfach gut.
Richtig. Ja klar, wenn der jetzt halt noch irgendwie so minimal weiterentwickelt wird und dann irgendwie falls mal...
Und Thunderbird in Kombination mit Lightning, dem Kalender-Plugin. kannst du alles machen, was du brauchst, selbst mit diesen Outlook-Einladungsnachrichten
interagieren. Ja, so CalDAV, WebDAV-Geschichten.
Ja, genau, das kann das Ding ja alles.
Genau.
Dann ist es eine vollwertige PIM-Suite und so what.
Das ist auch, also sie beschweren sich zwar, dass da wenig Leute dran entwickeln, aber eigentlich nur am Core, ne? Weil Plugins gibt es ja haufenweise.
Es gibt unendlich. Ich glaube, es gehen auch irgendwie ganz viele, die auch im Firefox einfach funktionieren. Also das war jedenfalls zu der Zeit, wo ich das mal benutzt habe.
Dann gibt's noch, was bei KDE dabei ist, die Contact, beziehungsweise der Mail-Teil ist ja K-Mail.
Mhm.
Dann gibt's, den habe ich auch sehr, sehr lange gerne benutzt, Evolution. Evolution war ja der Teil, der bei GNOME immer dabei war, aber den hat ja Novell ein bisschen stiefmütterlich behandelt und weiß ich nicht, ob man den jetzt noch braucht. Mulberry gibt's noch, aber das ist ein Open Source Client, glaube ich, nur für Windows, oder? Nee, ist Cross-Plattform. Mulberry. Der war immer sehr schnell in Sachen IMAP. Also das sind so die, ich kenne, jetzt stehen in der Wikipedia stehen noch mehr, Alpine, ja. Balsa, Blitzmail, alles. Citadel, Citadel ist auch Web, Columbia, ELM, Getmail, Wanderlust, Zimbra, keine Ahnung, also die kenne ich nicht. Ich kenne nur Thunderbird, benutze ich jetzt seit Jahren, super, Mutt, klar, wenn man auf Kommandoseite steht.
Ja.
Wenn, ansonsten,
wenn man halt nur eine Shell hat.
Ich würde tatsächlich, ja, Thunderbird oder Contact empfehlen, beziehungsweise wer ein bisschen schneller unterwegs sein will, der sollte sich mal Clawsmail und Mulberry angucken. Mulberry muss ich mir auch mal nochmal anschauen, ob der ein bisschen besser geworden ist. Ob der, wird der noch entwickelt? Nee, der wird nicht mehr entwickelt.
Hm. Der ist auch fertig.
Nee, der ist auch fertig.
Ja, ich würde sagen, wir machen mal weiter, sonst dauert das hier noch ewig.
Ja.
Studio-Setup steht hier.
Studio-Setup, ja genau.
Unser Thema. Okay. Gott sei Dank, wir haben noch eins gefunden.
Genau, wir haben gerade noch so schnell mal eins gefunden. Ja, ich habe die letzte Zeit ziemlich viel am Studio gebastelt. Übrigens nochmal sorry, letzte Sendung war irgendwie am Ende ein Fuck-up. Da gab es irgendwie noch...
Wer hat denn das schon wieder nicht?
Auf 10 Minuten Stille, keine Ahnung, was da passiert ist.
10 Minuten Stille. Das ist einfach die abschließende, der Abschluss, dass die Leute nochmal runterkommen von diesem aufregenden Podcast.
Genau, genau, dann am Ende. Und irgendwie habe ich die Aftershow auch nicht weggeschnitten gehabt, deswegen hat man deswegen, den komischen Kommentar von Flydie noch gehört.
Und ich weiß nicht, ist das jetzt immer noch so? Das ist ja das Wichtigste. Ist es immer noch so?
Ja, ich habe das nicht geändert. Ach,
Gott sei Dank sind wir so gut.
Ja, aber was ihr vielleicht heute schon gehört habt oder die Abstinenz davon, die ihr gehört habt, das Studio ist jetzt umgebaut und zwar dieser Server, der hier immer diesen komischen Lüfter drin hatte und dann so alle dreiviertel Stunde irgendwie angefangen haben wir umgebaut.
Und zwar hat Ingo ist, umgebaut. Komm, genau, sagen wir es nochmal so, wie es ist. Ingo hat sich hier um die ganzen Sachen so toll gekümmert.
Ist da jetzt eine Pico-PSU drin? Das heißt also dieses große Netzteil, was da irgendwie irgendwann mal warm geworden ist und gemeint hat, es muss jetzt mal groß lüften, ist jetzt gewichen. Und da gibt es diese Pico-PSU. Das ist eigentlich sehr nett, sehr schön. Du steckst es dann einfach quasi direkt aufs Mainboard drauf. Dein Netzteilchen. Und du hast dann ein passives, externes, so wie... Ja, bei...
Für Laptops.
Genau, für Laptops oder für Monitore oder so ein passives halt.
Genau, was halt irgendwie auf 12 Volt runter macht.
Genau, und das kleine Pico-PSU-Teilchen steckst du direkt aufs Mainboard. Bei uns, weil es jetzt nur ein HE-Rechner ist, war das leider zu klein, war trotzdem die Pico-PSU zu hoch, um sie direkt drauf zu stecken, deswegen musste man nochmal ein Verlängerungskabel nehmen, aber das hat trotzdem sehr gut gepasst dann. Und jetzt ist es einfach leise.
Sind wir für immer silent einfach.
Ja, hoffen mal, dass es hält und nicht irgendwie sich jetzt in Rauch auflöst.
Und es hat 96% Efficiency.
Ja, das
aber das Problem aber ist halt, du musst nochmal auf 12 Volt runter.
Ja, und das Ding ist halt echt ein Hammerteil. Also wir müssen jetzt mal gucken, wie warm das Ding wird. Also wir haben es kurz vor der Sendung eingebaut. Ich weiß jetzt noch nicht, wie...
Aber du kannst ja einfach Sensors schauen, oder? Ich geh mal auf die Kiste.
Geh mal auf die Kiste, ja. Mach nichts kaputt.
Ja, zu spät. Sorry.
auch das ganze Gehäuse ist einmal aufgefräst worden. Hier im Shackspace gibt's ja alle möglichen tollen Sachen. Und es ist eine neue Soundkarte eingebaut worden. Und weil die neue Soundkarte nochmal einen Tick größer war... als die davor drin war, da war auch schon ein Stück rausgesägt worden damals dafür. Für die neue, das ist jetzt eine RME HDSP 9632. Und die RME-Karten, die funktionieren unter Linux sehr gut. Es ist auch eine deutsche Firma, die die entwickelt und die arbeiten auch mit den ALSA-Entwicklern so zusammen, dass sie den Karten zur Verfügung stellen und sagt, hier, ihr könnt mal entwickeln. Also die entwickeln zwar nicht selber Linux-Treiber, aber zumindest helfen sie den ALSA-Leuten, da gute Treiber zu entwickeln und deswegen sind die RME-Dinger, da steht übrigens auf der Karte Made in Germany drauf.
Oh. So schön, zusammengestückelt in Germany.
Der Sticker wurde in Deutschland
hergestellt. Genau, nee. Direkt, also richtig eingraviert in der Karte, Made in Germany.
So schön.
Deswegen kostet die auch ein Schweinegeld.
Also, aber dafür ist es auch gut. Das ist quasi wie diese
Spiele. Das ist Wertarbeit.
Die Stiel-Kettensägen, die genau, kosten auch richtig, einfach unendlich viel Geld.
Das ganze Silizium, das wir hier in Deutschland fördern, wird in diese Karte.
All unser Silizium.
Richtig. Ich weiß
gar nicht, das holen die wahrscheinlich selber noch aus dem Sand raus.
Keine Ahnung, wie viele davon noch hergestellt werden, aber das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass das auf so einem Computerteilchen irgendwie Made in Germany steht. Also das ist schon krass. Deswegen hat das Ding auch ein Schweinegeld gekostet. Aber hey, jedenfalls kann der Vorteil davon ist, das kann jetzt ADAT.
Ah ja.
ADAT ist so ein Standard, mit dem man über Lichtwellenleiter.
Jagt der nicht auch teilweise große Killerwale?
Was?
Dieses Ahab.
Oh, das war was anderes. Ja,
ADAT.
ADAT und ein
bisschen,
Ahab.
Ja, hat ein bisschen Probleme, Holzfuß, aber sonst ganz cool drauf eigentlich.
ADAT ist der mesopotamische Wettergott.
Ja.
Sohn des Anu und Gatte Nihorsi gern.
Das ist ja
oder
schön.
Der Sala.
Nee, ich meinte aber dieses Alesis Digital Audio Tape. Das ist schon ein ziemlich alter Standard. Wird immer noch sehr, sehr gerne benutzt, weil halt über diese Lichtwellenleiterkabel da einfach 8 Spuren gleichzeitig übertragen werden. Das heißt, ich kann jetzt von dem Mischpult, unserem Yamaha 01V, in den Senderechner 8 Kanäle gleichzeitig schicken, über ADAT, über
Lichtfeld. Zweimal, oder?
Das Ding hat das nicht. Nee, ein Eingang und ein Ausgang. Also ich kann 8 reinjagen und 8 wieder rausschicken.
Ah, jetzt macht alles Sinn.
Und da wir nie mehr als 6 Leute sind, ist das auch sehr gut. Und ich kann jetzt auf dem Senderechner hier damit Multitrack Recording machen. Das heißt, jeder von uns, Multitrack Drifting. Jeder, der hier spricht, wird jetzt einzeln aufgezeichnet. Vorher haben wir immer nur einen Stereo Mixdown genommen und den halt online gestellt. Und wenn halt doch mal bei einem Kanal irgendwas schiefgegangen ist oder einer in sein Mikro macht, ja.
Dann könnte man es jetzt fixen, wenn man nicht so faul wäre.
Genau, könnte man es jetzt fixen. Gerade wenn doch mal an einem Kanal halt irgendwas ist, kann man da halt jetzt noch nachstellen. Das ist sehr toll. Dafür wird jetzt Jack auf dem als Soundserver genommen. Und ich habe jetzt noch nichts, wo man das alles automatisch mit starten könnte. Da muss man nochmal gucken. Da gibt es auch Ladish oder sowas, mit dem man das alles automatisch starten könnte. Das muss ich mir nochmal ein bisschen mehr angucken. Das wäre dann so ein Session-Händler, der dann halt alles, also Jack ist ja sowas, das ist ja so ein bisschen Audio-Patching. Du hast so ein Patchfeld und sagst halt hier, warte mal, es kommt von sowieso und muss dort und dorthin. Und das muss ich halt irgendwie noch alles automatisch patchen können. Also das musst du es jedes Mal selber eingeben.
Kannst du nicht einfach speichern?
Das kannst du, wie gesagt, in diesem Ladish-Ding könnte man das machen.
Ah.
Aber das habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Aber erstmal.
Ansonsten ein Stück Shellscripts macht das auch.
Ich war keine Ahnung, wie man die auf der Kommandozeile patcht.
Weiß ja, jetzt Jack auch gar nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es irgendwas Buntes hat überhaupt. Gedacht, Jack ist immer schwarz-weiß.
Nee. Aber ja, könnte man natürlich auch gucken. Der Nachteil ist immer, der Dark Eyes nennt die Nummer da hinten immer anders. Deswegen.
Muss man einfach die Nummer brute forcen.
Ja, müsste man rausfinden, wie unter was der sich, beziehungsweise er sagt, als was er sich, glaube ich, connected. Müsste man mal gucken. Also da müssen wir noch irgendwas schreiben, was das ein bisschen automatisch macht, weil sonst ist es jetzt blöd. Müssen wir das alles immer per Hand frickeln, aber hey. Jedenfalls Jack als Soundserver, der auf dieser Karte richtig gut funktioniert. Ardour als DAW, also als Digital Audio Workstation, wo halt die einzelnen Spuren reingehen und der jetzt gerade die Aufnahme macht. Und ja, Dark Eyes immer noch, der den Stream macht. Was habe ich noch aufgeschrieben? Gibt es noch irgendwas?
OC hast du noch.
Ah, stimmt, ja genau. Die Sache, wie man das Studio steuern kann, das geht über Open Sound Control. Und da gibt es entweder iPhone, also iOS und Android Apps, die Open Sound Control Messages geben können.
Mhm.
Und dann läuft hier ein kleines Programm in Pure Data. Pure Data ist, dem kann alles machen, was ich irgendwie mit Audio dreht. Also kannst da Musik in Anführungsstrichen programmieren. Das ist so eine visuelle Programmiersprache. Da sagst du auch nur, hier Ding kommt von A nach und ziehst es nach B und dann machst du damit was und dann multiplizierst es und dann dividierst es und schickst es auf irgendwelche Ausgänge und manipulierst irgendwie die Sachen, die da reinkommen und rausgehen, und da kannst du ziemlich viel mit MIDI machen. Und der nimmt halt diese Open Sound Control Daten, wurschtelt die irgendwie um in MIDI und gibt es auf unser Mischpult aus, und das Mischpult kann dann lauter leiser machen, oder halt, wofür es wir benutzen oder brauchen werden, ist mal stumm schalten.
Und das Coole ist ja auch generell, in dem Fall steht das Open ja wirklich für Open, also dieses Open Sound Control. Weil also Felix hat da irgendwie innerhalb open, von
free.
Also auch so richtig, weil der hat Felix hatte, glaube ich, innerhalb von 15 Minuten was in Python zusammen etwas ging.
Was hat Python?
Ich habe Ruby geschaut, da gibt's irgendwie 4 Libraries, die das Ganze implementieren. Also da kann man echt schnell mal was Gutes zusammenbauen. Genau, also
es gibt in Python eine Library, irgendwas, OC irgendwas.
Simple OC,
genau, das ist der Scheiß, der irgendwelchen C-Scheiß nachzieht. Und dann hast du PyOC, was einfach die Python-Implementierung davon ist. Und das will man immer haben, und dann ist quasi schon fertig. Und dann sagst du bloß noch, okay, du nimmst es und machst deine Connection zum Server, und dann kannst du den Kram da direkt hinpushen. Und du hast irgendwie Messages, irgendwie, du hast irgendwie so ein Pfad. Und dann sagst du noch, was der Pfad für einen Wert haben soll, und dann ist schon quasi fertig. Wow. Und das war super easy zusammengecodet. Also es ist wirklich.
Genau.
Und wenn wir da was Cooles haben, dann kommt das aber auf GitHub, oder?
Bestimmt. Ja, ja, klar. Und was der nächste Schritt wäre jetzt noch, das dann tatsächlich auch in Ado reinzukriegen. Also Ado kann mit Version 3, wir benutzen hier jetzt noch die 2, weil die 3 noch nicht stable ist. Mit Version 3 kann das dann noch richtig viel mehr MIDI, und dann könnte man hier auch Position Marker und sowas setzen, wo wir dann vielleicht doch mal irgendwann mit Kapitelmarken
arbeiten. Das wollten wir noch nicht selber machen.
Können wir mal gucken. Aber wäre zumindest mal schon mal eine Vorauswahl.
Dann können uns die Live-Hörer direkt die MIDI-Messages schicken.
Das wäre doch was.
Richtig, wenn sie einen nicht mögen, wird einfach ausgeklickt. Einfach bam.
Hey, das könnten wir mal machen. Wir sagen mal einfach, heute könnt ihr uns erreichen unter die IP-Adresse, und ihr könnt die ganze Zeit zwischenfunken.
Und ihr könnt, könnt Crowdsource. Wir machen das Crowdsourcing-mäßig. Und da, wo einfach die meisten Hits an der Stelle sind, dann sagen wir, okay, ist eine Kapitelmarke.
Richtig.
Das machen wir dann per Machine Learning einfach.
Richtig, und dann werden Spammer anfangen, Kapitelmarken so zu setzen, dass sie quasi zusammen bei Viagra Now oder so ergeben.
Das ist ganz schön awesome.
So ganz kurze Soundbites.
Wenn der Spammer sich die Mühe dazu macht, ja, dann hat er es verdient.
Richtig, dann kaufen wir auch alle mal eine Packung von genau, was auch immer er uns anbringen will.
Was auch immer seine URL ist, ja. Richtig. Ich gehe da rauf und kaufe den Scheiß einfach. Eine Packung für
Sehr
ihn.
Sehr schön. Je mehr Packung, desto besser.
Genau, also wenn Spammer jetzt zu uns kommen sollten, auch wenn wir kaufen auch anderen Scheiß, also ist kein Problem.
Genau, und vielleicht noch so ersetze Schmankerl, das Blurk. Wie ich es hier so schön genannt habe.
Blurk.
Ja, wir haben ja so eine Octopress-Geschichte, und das ist eigentlich auch ganz cool. Das Problem ist ein bisschen, wir können zwar Ruby, und wir haben da auch schon ein paar Erweiterungen für gehackt, aber Octopress ist alles so ein, also Octopress ist ja quasi ein Add-on für Jekyll. Jekyll ist dieses Markdown nach HTML-Konvertier-Dingens, das auch GitHub benutzt.
Du hast .dstore, DS-Store eingecheckt.
Habe ich, ja, es kann gut sein, weil ich auf diesem Notebook arbeite, wo es irgendwie nicht aus ist. Aber das Problem an dem Ganzen ist bei Octopress, dass du für manche Erweiterungen erstmal hast du Liquid als Template-Sprache. Bedeutet, du kannst nicht wirklich mit deinem Standard-Ruby-Code einfach in einem Template was machen. Einfach sagen, iterier doch mal über das Array, das du da hast, und print mal was aus, sondern du hast so ein Subset an Operationen, die du machen kannst, und musst dann irgendwie so von hinten durch die Brust ins Auge, musst irgendein Liquid-Plugin schreiben, um einfache Sachen eigentlich zu machen. Und
das geht mir auf die Nerven.
Das geht mir auf die Nerven. Dann musst du teilweise Basisklassen von Jekyll überladen, um irgendwie in Octopress da Funktionalität reinzubekommen. Und das können wir alles, aber das geht einfach wesentlich langsamer vonstatten, als ich es eigentlich so gedacht hatte. Und ich habe mir jetzt mal, ich hatte mal meinen Blog auf Sirius laufen. Sirius nimmt auch Markdown-Dateien und konvertiert die quasi nach HTML, nur dass der das mit normalem Ruby macht. Bedeutet, es ist eine Sinatra-Web-App, die einfach diese Markdown-Dateien einmal liest, und wenn sie HTML generiert hat, das einfach in Cache abspeichert und den Cache dann halt irgendwie fast unendlich lange laufen lässt. Bedeutet, wenn da einmal einer auf eine Seite drauf ist, dann sieht es so aus, als wäre das eine ganz normale
HTML-Seite. Kann man nicht einfach den Cache einchecken dann?
Richtig, könnte man quasi, nur dass es halt einfach ist, wenn du das dynamisch generieren kannst, weil du dann ganz normal mit ERB-Templates, ganz normales Ruby, so einfach wie möglich irgendwie mal schnell irgendwo drüber iterieren kannst. Ich habe einfach mal geschaut, diese Series genommen, unsere Markdown-Dateien da reingeworfen. Die hat er eigentlich auch so größtenteils gefressen, bedeutet diese Permalinks und alles, das ging eigentlich. Dann habe ich irgendwie noch schnell mal den, Media Element JS eingebaut, was auch in diesem Podlove Audio Player, genau, weil den habe ich mir auch angeschaut, wie man das da reinbekommt. Und da braucht er aber jQuery und Octopress hat aber Ender.js und die sind nicht kompatibel richtig. Und bald wird Octopress auch jQuery haben, aber habe ich gedacht, fuck shit, um es mal so zu formulieren. Und habe einfach diesen Media Element JS eingebaut und das ging dann auch erstaunlicherweise. Und so unterschiedliche RSS-Feeds wäre eigentlich auch gar nicht so. Also da weiß ich schon, wie das geht und da gibt es auch kein großes Problem mit. Da habe ich noch keine Zeit gefunden. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir echt das Blog dann zwar nicht mehr direkt von GitHub hosten lassen können, sondern wir brauchen irgendwas, was diese Ruby-Dingens ausführt. Aber so eine Heroku-Gratis-Instanz geht da auch.
Bedeutet, ja, oder du kannst, zur Not machen wir es halt auf einem eigenen Server.
Ja, oder zur Not das auch, wobei das ist immer. Also, solange du keine Datenbank und Sicherheitsupdates hast.
Kann man nicht den Cache einfach komplett, kann man nicht quasi komplette Seite anfragen?
Theoretisch könntest du da auch irgendwie dann mit WGET oder Curl so drüber laufen lassen und das Ganze rausziehen und dann das hochladen. Aber im Endeffekt bei Heroku ist es auch so, dass du im Grunde nur sagen kannst, Git deploy, flump, fertig. Und dann ist es ungefähr genau dasselbe, nur dass halt, ist genau dasselbe im Grunde vom Deployment.
Quasi ist identisch.
Ist identisch und Heroku wird uns da auch, diese Free-Tier wird uns da ewig ausreichen, weil wir eigentlich echt nur einmal diesen Nupsi da machen und dann haben wir ein HTML statisch. Gibt es ein Binärke wieder Series BG, wesentlich einfacher dran zu hacken. Ich glaube, das ganze Web-Framework Nupsi-Dingens hat irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich 500 Zeilen Code insgesamt, basiert auf Sinatra, ist alles recht schön. Ich glaube, wenn ich am Wochenende da mal Zeit finde, hoffe ich, dass ich da ein bisschen mehr einbauen kann. Nettes Proof of Concept. Theme haben wir noch keins, was richtig schön aussieht.
Wenn da jemand Lust hat, ja, also wir bräuchten gerne mal Web-Entwickler, die ein bisschen Theme.
Selbst wenn es nur, CSS ist, wenn es ein schönes CSS-Farbschema ist oder so, ansonsten nehmen wir halt Bootstrap.
Bootstrap, genau.
Bootstrap, weil Bootstrap macht alles. Da kommt auch nachher
noch ein Kick. Und wir nehmen einfach Bootstraps-Themes, die gut aussehen. So.
Richtig, da kommt nachher noch
trotzdem
was.
Trotzdem bräuchten wir mal eine einheitliche Farbe und auch
mal. Hatten wir nicht mal irgendwas blau?
Ich glaube. Bis jetzt ist unser Dingy immer noch grün, aber wir können auch gerne auf die Farbe wechseln. Also mir ist es im Endeffekt egal. Wir haben ja nur so ein Podcast-Logo, da kann man mal locker die Farbe umdrehen in was anderes, wenn es besser passt. Und auch so ein Pfaff-Icon und sowas bräuchten wir alles mal. Also wenn da jemand lustig ist.
Ich meine, wir haben schon ein Intro und so ein Logo und das ist okay, aber dann fehlt halt noch das andere Zeug. Und wir sind alle, glaube ich, grafisch total maximal retardiert.
Maximal. Ja, das Problem ist halt, Binärgewitter ist halt gerade retardiert in diesem Punkt.
Ja. Richtig.
Aber ihr seht auf jeden Fall, wir basteln ganz, ganz viel und deswegen eure Flatter-Spenden werden nicht nur in Pizza umgewandelt, sondern
auch in Programmierstunden.
In Programmierstunden genau. Und in teure Hardware.
Wobei ich ja in Pizza und bezahlt in werde, Pizza. Erstaunlicherweise. Also das ist mein Plan. Ich mache dieses ganze Podcasten und Sachen aufsetzen echt nur, um hierher zu kommen und gratis Pizza zu bekommen.
Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich mache einfach nichts und bekomme auch
Pizza. Richtig, du bist halt Mitläufer, da kann man nichts sagen.
Tja. Dafür kann ich das aber gut, oder?
Mitlaufen
kannst du super. Ach, danke. Richtig.
Du musst ja hier immer treten, Strom zu produzieren.
So. Genau, ich mache ja auch ab und zu irgendwie so.
Richtig, du machst den Eminem zum Beispiel.
Ich habe den Eminem
mal gemacht. Wiki. Sehr gut.
Eminem Live.
Der muss jetzt erweitert werden.
Echt?
Oh. Na ja.
Achso, ja, genau, muss den anderen Scheiß können. Ja.
Richtig, Pull Request, gute Sache.
Genau, mach einen.
Lesefu, würde ich sagen. Ich presche mal so ein bisschen durch. Oh, ich rede einfach mal weiter.
Ja,
sehr gut. Jetzt hört ihr mich ein bisschen. Also, Lesefu, bin ich der Einzige, der diese Woche was hat, wenn keiner in der Zwischenzeit, während ich rede? Nee, okay. Nginx, da gibt es irgend so einen The Architecture of Open Source Applications, ein Buch. Und da gibt es ein, ich weiß gar nicht, wie das Buch eigentlich lizenziert ist. Auf jeden Fall gibt es da ein riesiges Kapitel. Hier bei Volume 1, bei Volume 2. Ist eigentlich ein sehr geiles Buch. Das redet einfach so, ich glaube, ich kaufe mir die total nachher. Habe ich noch gar nicht bemerkt. Also das ist ein sehr cooles Buch und da gibt es einen Artikel, gratis quasi, das ein bisschen über die Architektur von Nginx redet. Von dem Andrew Alexeyev, der auch irgendwie wahrscheinlich der
Gründer
von, oder Mensch, der Nginx macht, ist. Ja. Und der redet halt ein bisschen drüber, Boot, wie die ich glaube, in Russland lebt das Boot auf dir, aber das ist was anderes.
Das kann sein, ja.
In Soviet Russia, Indian. Boat lives on you. Genau, auf jeden Fall redet er ein bisschen drüber, sowohl wie er da seinen Code ausgelegt hat, so sein Zeug, bisschen wie die Struktur ist, so hier Master-Worker-Prozesse, FastCGI, wie ist das angebunden, wie die Konfiguration gemacht ist, wie das intern läuft, von wegen mit APOL und KQ. Und es ist einfach eine richtig, richtig geile Sache, wenn man mal so ein bisschen anfängt, größere Sachen zu machen. Also während der Uni, alle Projekte, die man während der Uni macht, die Architektur, die kannst du dir irgendwie in 5 Minuten aus den Fingern saugen, die wird klappen. Aber wenn du halt mal so richtig harte Probleme angehst, ist es, glaub mal, gut, wenn man sich Sachen durchgelesen hat, die andere Leute schon richtig gemacht haben vor dir. Und ich glaube, jeder wird irgendwie bestätigen, dass Nginx, der hat einfach was richtig gemacht beim Bauen. Ja,
und es funktioniert einfach.
Funktioniert, ist schnell, skaliert, ist eine nette Sache. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal als Lesefu dieses Gratis-Kapitel empfehlen. Und wenn es da noch weitere gibt, ich klicke einfach mal auf PyPy zum Beispiel. Ja, toll, super. PyPy ist auch, scheint alles irgendwie im Volltext hier, ja, Creative Commons zu sein. Aber man kann es auch irgendwie bei Volume 1 und 2 und dann kann man da irgendwie als Paperback das Ganze kaufen und auch für den Kindle und als PDF und überhaupt.
Und überall sind Bilder.
Richtig. Also lest euch mal die Architecture of Open Source Applications durch und speziell habe ich mir das Nginx angeschaut, was eigentlich eine ganz, ganz geile Sache ist. Super Buch für so angehende Software Querulanten.
Kommt mal wieder auf die Sache, müsste man mal lesen, wenn man genug Zeit hätte.
Richtig.
Also eigentlich hat man immer genug Zeit, also faul einfach.
Das ist richtig. Ja, bald kommt wieder ein Flug, da kann ich vielleicht was lesen. Werde ich aber natürlich nicht machen.
Oh, Graphite gibt es sogar auch einen.
Richtig, alles total, total coole Sachen, total schön beschrieben. Und ich glaube, da sind die Leute auch immer dankbar, wenn einer so zu dir hinkommt und einfach mal sagt, so dein Projekt, wie hast du das eigentlich gemacht? Weil, ich meine, die Leute leben da im Normalfall drin und die freuen sich immer, wenn irgendjemand kommt und
genau,
mal nicht was will, sondern einfach fragt, wie hast du das gemacht?
Ja.
Genau, und schämen sich wahrscheinlich dann immer dafür.
Aber das ist kein Problem.
Gut. Mimimi der Woche. Habe auch nur ich eins, erstaunlicherweise.
Ja, ich war so fleißig, es hat alles funktioniert, ja. Muss nicht weinen.
Sehr gut. Ich weine ein bisschen. Ich habe so in die,
zwar nicht,
aber Tiefen von C++ geschaut. Und,
die Untiefen, oder?
Ja, ich habe Bekannte, die hat irgendwie gefragt, so wie mache ich denn am einfachsten einen HTTP-Call so in C++, nicht so.
Am besten nicht.
Sollte eigentlich total einfach sein, weil alle anderen Programmiersprachen machen das hier, Ruby, Python, Perl, PHP, sonst was. Selbst Java ist nicht so behindert. Das sind immer meist nur 5 Zeilen, dann denkst du, C++, frage ich mal unsere C++-Leute und einer so, HTTP habe ich da noch nie gemacht, aber ich glaube, Socket kommst du recht leicht ran, da habe ich einen Game-Server mit implementiert. Ich so, ich schreibe doch nicht auf einen Socket. Dann habe ich mal weitergeschaut, libcurl ist C, um einen HTTP-Call, ein ganz normales GET-Request abzuschicken oder Post. Das sind
irgendwie 10 Lines oder so?
Ja, so 50 oder so. habe ich auch gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann gibt es irgendwie so C++-Wrapper um libcurl, die sind aber auch ein bisschen komisch. Und dann kommst du so in die Abgründe, wo du rausfindest, dass GTK, Qt und WX-Widgets irgendwie ihre eigenen HTTP-Implementation im UI-Framework drin haben.
Das hat sich richtig an.
Dann habe ich heute mit unserem sibirischen Kollegen gesprochen, der irgendwie XML-Serialisierung benutzt und der hat dann gesagt, ja, WX-Widgets hat einen eigenen XML-Parser integriert. Und ich so, einen UI-Framework integriert einen XML-Parser? Was ist denn,
immer mal gebraucht.
Was läuft denn mit euch schräg? Also die C-Leute haben echt ein Problem mit einfach zu benutzenden Libraries, scheint echt so der Fall zu sein.
Das ist also.
Und ich habe dann auch gesucht, also ich habe echt gesucht, so HTTP-Call in C und dann immer also so.
Was ich gemacht hätte, wäre tatsächlich einfach ein System und dann Co.
Das habe ich dann auch.
Dann in eine File
das habe ich dann auch gesagt, aber das Ganze muss auf Windows laufen, bedeutet, du musst irgendwie so eine MinGB-Version von Curl noch irgendwo reinschieben. Oder du kannst, da gibt es auch diese MFC-Windows-Bibliotheken, die aber auch allesamt einfach hart schräg sind. Und ich weiß nicht warum. Und
es also ich hätte wahrscheinlich, also je nachdem, was du machen willst, hätte ich dann nur für ein Get, hätte ich es dann tatsächlich wirklich direkt auf den Socket geschrieben.
Ich
so machst du auch mit Netcat Masters.
Genau. Ja, aber die muss eventuell dann irgendwie so JSON posten und dann.
Oh shit.
Auch vom Prinzip her sollst du einfach nicht direkt auf den Socket schreiben
deswegen,
müssen.
Oder du nimmst das C++ und Python direkt aus.
Weil dann gibt es nachher ein Redirect irgendwie für den Get und dann kriegst du irgendwas zurück und dann kannst du deinen Socket irgendwie selber.
Aber das muss mit Code auch anschauen, oder?
Ja, das ist das Problem. Und deswegen, ich weiß echt nicht, bin ich gerade eigentlich dabei zu sagen, weißt du was, nimm noch ein Python, das gibt's schön auf Windows kompiliert, kannst du sogar Py2exe verwenden, wenn es gut läuft.
Genau.
Und pass einfach an dein Python ist als Argument und Python macht schon das Richtige, da gibt's eine HTTP-Lib, Das läuft auf Windows, soweit ich gehört habe, recht gut. Ruby ist immer so ein bisschen, ja, geht schon.
Aber Windows, PyTorX ist halt einfach das super Killer-Argument für Windows und
Python. Richtig, wobei PyTorX auch ein bisschen komisch aussah. Yeah. Also eigentlich hätte ich gedacht, PyTorX, Python-Name, der macht dann irgendwie das Richtige, aber einfacher als Curl in C++ einzubinden, immer noch. Das ist, da musst du dir Gedanken machen. Wenn jemand sagt, weißt du was, nimm doch einfach eine andere Programmiersprache, binde die bei dir ein, das ist einfacher als ein HTTP-Call. Also wenn einer von euch sich mit C++ und HTTP auskennt, bitte in die Kommentare, weil ich habe gesucht für 5 Minuten und es scheint echt der Riesen-Krepel-Pain zu sein.
Dann doch lieber
nicht C++, mehr. Was ist denn damit eigentlich schiefgelaufen?
Einiges.
Das ist auch diese, wie war es, COX plus 11 oder so, dieser neue Standard. Ja. 11 ist die Anzahl von Beinen, die du an den Hund machen musst, um deinen einigermaßen guten Oktopus draus zu machen. Und das machen die damit jetzt gerade auch. Die haben einen Hund und brauchen einen Oktopus und bauen einfach mehr Beine dran. Also ja, gute Idee. Super.
Solange es in Git ist, ist es alles in Ordnung.
Richtig.
Weil sonst noch den Oktopus.
Was auch noch in Ordnung ist, sind ja die Pics.
Die Pics, auf jeden Fall. Soll ich einfach mal direkt anfangen mit dem Pfannkuchenkissen?
Richtig.
Also ich würde es kaufen, wenn es das gibt. Es sind einfach riesige Pfannkuchen, die quasi Kissen sind.
Ja. Und also Kissen, die aussehen wie Pfannkuchen, würde ich sagen. Oder sind es wirklich Pfannkuchen, die Kissen sind gleichzeitig? Hast du nachher so einen Fettkleb an der Backe?
Wenn die nicht mit Fett gemacht sind, ist das auch in Ordnung.
Sehr gut.
Jedenfalls, es sieht einfach super gut aus und ich würde es kaufen.
Richtig.
Mach einfach jetzt mal das nächste.
Mache ich das? Ach so.
Ach so, genau. Table Flipping.
Table Flipping kannst du machen oder ich?
Ist beides. Wir brauchen es beide, glaube ich. Table Flipping.
Richtig.
Ja. Das wäre sonst unser Thema gewesen.
In der Pre-Show, wir haben gedacht, die Show einfach abzuschaffen, einfach nur noch über Table Flipping zu reden. Ich habe das schon mal irgendwie vorher ein bisschen auf, keine Ahnung, ich habe diesen, bei Reddit gab es immer diesen blöden ASCII-Smiley, der so ein Table flippt.
Ja.
Und dann habe ich mir mal durchgelesen, um was das eigentlich geht und die Leute hier kannten das noch gar nicht und dann habe ich das mal eingeführt und jetzt sind all unsere Leben eigentlich um 10 Punkte besser geworden, glaube ich.
Also mindestens. Um einen Tableflip auf jeden Fall.
Ein Tableflip.
Und vor allem die Aggression ist gesunken.
Oh, wesentlich. Ich bin so ausgeglichen.
So abreagiert.
Ja, auch dieses Stechen im Hinterkopf weg.
Ja, einfach das weg. Ist einfach so praktisch.
Und was ist denn Tableflipping?
Tableflipping ist, wenn du so wütend bist und du schlägst so auf den Tisch rauf, ja, und du bist so wütend und irgendwann ist einfach die Wut so groß, dass du diesen Table komplett umdrehst.
Richtig,
und
genau.
Dass er einfach dann auf dem Rücken liegt.
Und das ist ja das Lebensgefühl quasi von Japanern. Ja. Und deswegen haben die da ein Videospiel draus gemacht in Spielhallen, wo du quasi am Abendbrottisch sitzt und dann ist da deine Familie und die erzählen einfach nur blöde Scheiße und du haust immer so auf den Tisch.
Wütend einfach.
Und da hast du echt so einen kleinen Tisch, den du als Game Controller hast. Du klopfst dann oben drauf.
Und du wählst auch damit aus.
Richtig. Und irgendwann hast du so die super Bonus-Kombo, wo du dann einfach, nachdem du einfach so oft oben drauf geklopft hast, bis dein irgendwie
dein Rage-Meter.
Dein Rage-Meter quasi voll ist. Bei welchen Videospielen gab es denn so einen Meter, das voll sein musste? Dann hast du super Bonus-Sachen.
Die Rage-Bar gibt es einfach
in allen. Gab es das bei Street Fighter? Nee.
Es gibt einfach in allen
Spielen. In allen Spielen die Rage-Bar. Auf jeden Fall kannst du dann irgendwann unter den Tisch fassen und den so anheben und dann wird im Spiel quasi fliegt dein Tisch so weg und digital, ich glaube, du brauchst irgendwie das gute Timing oder so.
Aber digital ist doch nicht so lustig wie in echt.
Das stimmt natürlich, aber...
Aber da kriegst du Punkte und du kannst es dir in Bullet Time anschauen.
Richtig.
Und das ist einfach maximal.
Das gefällt uns allen sehr und da gibt es irgendwie natürlich die Know-Your-Meme-Seite mit den ganzen Videos und den Bildern und den auf YouTube gibt es auch Unmengen von diesen Tableflip, wo Westeuropäer dann nach Asien kommen und sagen, das ist ein Spiel, wo du den Tisch umkicken kannst. Und alle freuen sich total und es ist einfach nur gut.
Wieder heile Welt.
Genau, es gibt auch den Tableflipping Contest.
Also einfach zum, das ist einfach zum Tableflippen, einfach so zum Tisch umwerfen. Unglaublich gut.
Genau.
Richtig. Jetzt habe ich wirklich einen Pick. Movel.
Das habe ich mir gerade angeguckt und gedacht, what the fuck?
Ich finde es ist schön. Also ich habe es auf dem iPhone jetzt drauf gemacht. Das ist so eine Gratis-App. Geht hier in Stuttgart total gut. Ich weiß gar nicht, wo es noch
woanders geht. Ich will jetzt von hier nach Stuttgart Hauptbahnhof.
What? Das ist einfach so eine, da gibt es ja so viele Navigations-Apps, die irgendwie viele Menüpunkte haben und alles. Und das ist einfach mal so simpel. Weil wenn du so eine Straßenbahn-Navigations-App aufmachen willst, in 90% der Fälle willst du ja von da, wo du jetzt bist, irgendwo anders hin. Und es gibt hier echt nur diesen einen Hauptscreen, wo du das dann machen kannst. Also es ist so ein schönes, simples, zwei Presets belegt. Also ich will entweder immer von mir zu Hause nach Stuttgart Stadtmitte oder von Stuttgart Stadtmitte nach Hause.
Und kannst du festlegen, kannst du Preset festpressen?
Ja, du hast zwei irgendwie. Also auf der iPhone-Anwendung zumindest habe ich zwei, so wo ich rechts und links swipen kann. Und das ist dann immer, wenn ich normalerweise leicht alkoholisiert Samstagabends von Stuttgart heim will. Und
dann ist das die richtige Größe, ja.
Richtig, oder woanders hin will, keine Ahnung, und wissen will, wie ich dann von hier nach da komme. Dann drückst du da drauf und dann hast du eine Seite, wo drauf steht, ich möchte jetzt von hier nach. Dann drückst du auf nach und tappst irgendwie das noch ein und sagst du go und das geht. Und das ist echt eine super UI, auch nachher, wenn du es auswählst, kannst du auch wechseln zwischen hier und wie würde ich jetzt denn fahren. Gibt es irgendwie wahrscheinlich auch so Mitfahrgelegenheiten, kannst du sagen, ich möchte jetzt von hier nach Hamburg. Und das ist einfach so ein schönes, einfaches Interface, Movil.
Super. Gibt es das für alle Städte oder?
Simplistic.
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aktuell habe ich es nur für Stuttgart verwendet. Es ist auch eine Web-App übrigens, also es gibt es auf iOS und Web tut wahrscheinlich genauso gut, weil die brauchen ja echt nur irgendwie so die GPS-Lokation und das war's dann. Partner dabei sind die Stuttgarter Straßenbahn, mitfahrgelegenheit.de und der Daimler. Ist ein Pilotprojekt auf der Daimler AG, muss man sagen, von der Business Innovation. Bedeutet, die werden da wahrscheinlich auch irgendwie in Zukunft so Sachen machen. Bringt natürlich nur was, wenn man in Stuttgart ist, aber für alle Stuttgarter sei das mal leicht empfohlen, weil du dann auch so Mitfahrgelegenheit machen kannst. Wahrscheinlich dann auch außerhalb von Stuttgart, aber die SSB gibt es halt nur hier.
Für gut, wir müssen ja gar nicht die Webseite scrapen, sondern die kriegen die direkt von der VVS.
Kriegst du ja wahrscheinlich öfter.
Per API, glaube ich nicht.
Ja, alle
Word-Dokument kriegst du die.
Nee, alle Verkehrsverbünde sind irgendwie bei so einer Firma, so grob. Also auch Bahn und so weiter. Das macht alles.
Ja, ich weiß es nicht. Also die Webseite sieht auf jeden Fall immer
identisch aus. Ich glaube, ich darf da nicht drüber reden. Da habe ich mal, war das so. Und auf jeden Fall, ist auch, hat eine nette Karte, wo du dann immer siehst, wo die nächsten Bushaltestellen sind. Allein sowas ist schon viel wert, wenn du irgendwann Pampa bist und dir denkst, wo ist die nächste U-Bahn-Haltestelle? Dann machst du die auf und dann ist die da. Ganz nett. So.
Auf jeden Fall.
Gratis und schön.
Schön.
Das war einer meiner Picks.
Sehr gut.
Der nächste Pick ist der Stapler.
Der Stapler. Der Gabelstapler.
Nee, nicht der Gabelstapler. Ich musste letztens ein PDF, weil ich wollte Teile aus einem PDF raushaben.
Dann hast du die ausgedruckt? Und dann hast du die zusammengestapelt?
Ja, genau. Hab sie dann weggeheftet.
Das ist ja gut. Praktisch. Was war denn das für eine E-Mail? Habe ich die auch bekommen?
Stand da irgendwie, dann auf Viagra einer Seite bitte diese E-Mail nicht ausdrucken, aber das ist dann auf der zweiten Seite und dann steht auf der Seite nur bitte diese E-Mail nicht ausdrucken. So dann lachst du böse.
Ja. Ah, wieder Geld.
Nee, ist tatsächlich ein Programm, das mit PDFs umgehen kann, nutzt auch die PDF-TK-Libraries im Hintergrund und du kannst halt schön sagen, hier, ich will, wähl mir mal aus diesem PDF die Seiten 19 bis 35 aus und speichere sie in out.pdf und dann tut er das einfach. Oder du kannst welche zusammenketten oder so, einfach so die paar Basisfunktionen. Gab es
das nicht auch mit dem Ghostscript-Verkrebler?
Also ich habe das schon. Ghostscript-Verkrebler, das war der offizielle Name des.
Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber das war immer ein Pain GS.
Ja, Ghostscript kannst du mit auf PDFs so leicht zugreifen. Du kannst selbst PDFs mergen, kannst du zum Beispiel mit Copy machen.
Ach so, okay.
Das frisst echt jeder. Du nimmst PDF 1, echt? PDF 2 und copyst die einfach zusammen in eine dritte Datei.
Das ist ganz schön awesome.
Und das geht so halbwegs. Also.
Gut, aber meistens willst du ja nicht nur zusammenfügen, sondern halt auch auseinandernehmen. Und ich wollte halt auseinandernehmen und nicht nur irgendwie speicher mir die Datei.
Einfach per DD dann, oder? Wenn das mit Copy funktioniert, müsste ja mit DD auch dann funktionieren, ne?
Genau. Mhm. Nimm mir die Bits alle auseinander.
Oh, da hab ich noch einen Pick. Ja, mach mal schön.
Also das macht Stapler, kleines Programm, funktioniert einfach, ganz einfach Syntax. Nimm mir die Dinger und mach sie in dem extra PDF.
Sehr gut.
Tut.
PDF. Tut. Bootswatch. Das war irgendwie in den Vorschlägen. Ich habe es mir jetzt gar nicht genauer angesehen. Es ist aber, kannst irgendwo her. Es gibt Themes für Bootstrap. Bootstrap ist so, wenn du eine Webseite machst, dann bist du Bootstrap und da gibt es jetzt Bootstrap in mehr Bunt.
Also verschiedene Bunt.
Verschiedene Bunt, einfach so ein bisschen, also nicht so viele, aber immerhin ein paar, dass du nicht dieses Standard-Theme hast und da gibt es so ein paar Farbthemen und Schriftarten, die irgendwie da gut zusammenpassen. Bis auf Spruce. Bitte macht nichts in Spruce, das sieht hässlich aus.
Das sieht echt scheiße aus.
Also richtig.
Dieses Gelb auf Grün ist.
Ich weiß ja nicht, warum die das dann machen, aber dass du so, sind grob irgendwie 8, 9, 10 so Themes und die sehen alle schick aus und.
Außer Spruce.
Außer Spruce, es sieht halt nicht schick aus. Und ich denke, sowas können wir zum Beispiel mal für das Dingenskirchen verwenden, wenn wir irgendwie kein Theme haben. Simplex zum Beispiel sieht recht schön aus.
Sieht halt simpel aus.
Ja. Simpel ist gut. Bootwatch, cool. Nächstes FS Archiver. Ich habe irgendwie eine Lösung gesucht, weil irgendwie ist mir neulich mein Dateisystem so schön verkrepelt auf meinem Home-Server.
Ach so, ja. Okay.
Und jetzt habe ich natürlich im Home-Server jetzt meine SSD und die geht wahrscheinlich nie kaputt, aber wenn sie mal kaputt geht, hätte ich echt keinen Bock, den ganzen Scheiß wieder neu aufzusetzen. Und ich habe da so eine 2-Terabyte-Platte, intern auch. Bedeutet, ich habe da jetzt einen Cronjob und ich wollte einfach das hier auf das hier, wenn ihr euch das bildlich vorstellen könnt.
Du wolltest deine SSD auf die interne
und warum
die
2-Terabyte-Platte. Warum hast du gedacht, DD ist keine Lösung?
DD würde ja auch meinen ganzen nicht benutzten Krepel mit kopieren. Ich habe echt keinen Bock, jede Nacht 60 Gigabyte auf die 2-Terabyte-Platte
zu schaufeln. Das ist doch Dings.
Das kannst du G-Zippen oder so.
Und R-Sync?
R-Sync hätte halt das Problem, dass ich die ganze Dateisystem, Partitionsstruktur, Geschichte irgendwie nicht so anständig. Ja, okay,
dann nimmst du ein DD von den Dateisystemen, quasi von den ersten paar Bytes.
Und kannst ja, das gibt's auch so den Bootrecker, Master Bootrecker und sowas, aber das war mir alles zu doof und ich will alles sichern, aber irgendwie auch nur nicht mehr als nötig. FS Archiver ist ganz cool, unterstützt irgendwie so alle Dateisysteme, also zumindest EXT4 und XFS,
was ich bin mir laufen
habe. FS Archiver.
Okay, das heißt, du brauchst es schon, also du kannst ja nicht von einem System, was quasi schon fertig ist.
Doch, mit FS Archiver.
Was doch gar nicht fertig ist dann.
Nee, aber da ist ja auch kein DD drauf. Also doch. Wenn du DD hast, dann kannst du ja auch
FS Archiver haben. Also stell dir vor, ich boot eine Live-CD.
Richtig, da ist FS Archiver
drauf. Das ist gut, das ist praktisch, so, dann kann man das
recht oft benutzen. Also ja, genau. Ich habe auch mit DD habe ich zuerst gemacht und dann irgendwie so ein Pipe G-Zip und dann da rein und das ist dann okay theoretisch. Aber FS Archiver versteht mein LVM-Dingens, was auch immer ich da genommen habe. Ich glaube LVM. Man nimmt LVM, ja.
Für was denn?
Krepel. Partitionskrepel.
Ach so, ja, dann
okay. Tatsächlich FVM. Genau, auf jeden Fall, der versteht es und der rafft auch, welche Dateisysteme da drin sind und der packt es in eine .fsa-Datei, habe ich sie genannt, und komprimiert die auch gleich mit und macht immer das Richtige und macht es auch das rückwärts dann wieder.
Software, die immer das Richtige macht, ist gut.
Richtig. FS Archivers scheint eigentlich, wenn du Filesysteme archivieren willst, würde sich eine Software anbieten, die FS Archiver heißt, habe ich mir gedacht.
Die hast du auch gefunden.
Und ja, also der hat auch dann, also übernimmt dann auch so Sachen wie Extended Attributes, Filesystemattribute wie eine UUID zum Beispiel, was ja mit rsync wahrscheinlich dann, also du kannst dann zwar rüber kopieren, aber dann kopierst du zurück, hast eine neue Festplatte mit neuen Partitionen, neuen UIDs und dann fängst du erstmal in der Group Shell an und niemand, also wirklich niemand will in die Group Shell. Nicht mal mehr Leute, die Group Programmierer sind, wenn die in der Group Shell landen, denken die sich, ach fuck shit.
Shit, warum habe ich da kein Passwort drauf?
Richtig, hat Multithreaded LZO und GZIP Kompression, normalerweise GZIP ist auch nur auf einem Core, außer du machst dann irgendwie so PGZIP oder sowas in der Art. Könnte auch LZMA, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Er kann die Dinge auch splitten, wenn man will. Er könnte es encrypten, wenn ich will, automatisch. Er macht das Richtige einfach. Du kannst dir auf der System Rescue CD, was ja eigentlich eine nette CD ist, ist das mit drauf. Und er unterstützt halt auch EXT4, was manche andere Tools in der Richtung nicht tun. Mhm. FS Archiver, sieht nett aus. Läuft bei mir jetzt im Prawn-Job nachts durch.
Das ist tatsächlich krass, dass es einfach noch mehr Backup-Lösungen gibt.
Ja.
Also es gibt quasi, wir könnten jede Woche eine Backup-Lösung irgendwie
richtig. Vielleicht könnte es eins meiner neuen Hobbys werden. Also ich habe
genau, jetzt ja könnt es
als Fabrik E-Mails, Blogging-Engines.
Dafür haben wir nicht genug.
Wir machen eine Fabrik Marx Hobby und ich erzähle dann euch entweder was über NoSQL, E-Mail-Anbieter, Backup, ja. Blogging-Engines. Es wird total gut, Leute. Ich habe doch alle hier Laptop-Backups. Ich habe doch alle Voila und Spider-Oak und Dropbox.
Was ist eigentlich aus dieser Sync Cloud Rate
GTFS? Was?
Nee.
Achso, ja, ich habe das jetzt quasi, also ich habe ja irgendwie das mal verkrebelt versucht und dann habe ich gemerkt, oh shit, es gibt ja Tahoe LaFS.
Habe ich neulich auch.
Und das macht super das Richtige. Mhm. Und zwar, es macht Krypto und diesen ganzen
Verteil-Shit. Habt ihr LaFS laufen?
Ja, ich habe es im Darknet läuft es halt gerade. Und da, also das Problem ist halt, könnte
theoretisch auch ein bisschen von meinem Server zur Verfügung stellen.
Genau, also das Coole ist halt, jeder hat die Möglichkeit, den Speicher zur Verfügung zu stellen. Und wenn man die Leute kennt und sie punchen kann, ist es ja auch kein Problem.
Einfach mal punchen.
Nein, also wenn die halt irgendwie Scheiße bauen, dann gehst du einfach hin und punchst den hin. Und dann ist es super cool einfach, weil du den Peer Pressure hast quasi und kannst es durchsetzen. Wenn du halt anonym im Internet bist, ist es ein bisschen blöd, aber da.
Aber verteilt es schon noch. Also genau. Wenn ein Teil ausfällt, ist nicht
so. Genau, schlimm. Also das ist halt super cool. Du hast irgendwie drei Parameter.
Ich glaube dasselbe, benutzt auch so ein paar zwei Sachen wie Usenet, diese Parity-Geschichten. Also ein bisschen cooler als Raid.
Also
selbe, was Voila früher gemacht hat, nur dass Voila irgendwann von LaCie gekauft wurde und dann gesagt hat, vielleicht wollen wir damit Geld verdienen und gar nicht so. Hier, du kannst deine Speicher geben und wir nehmen.
Du hast tatsächlich drei Parameter nur für diesen Verteilkram. Einmal, wie viele musst du zwangsläufig haben, damit du deine Daten restoren kannst? Wie viele müssen auf jeden Fall da sein, wenn du die Daten neu ablegen willst. Und wie viele Daten, wie viele Servers oder wie viele Partitionen willst du verteilen, damit es quasi gut ist. Und je nachdem, wie man die halt wählt, hat man halt beliebig viel Redundanz. Zum Beispiel kannst du sagen, okay, du hast irgendwie 10 Server in deinem Netz, aber du willst auf jeden Fall immer all deine Daten
bereit haben. Das geht aber nur pro Netz, nicht pro Datendingens. Also, oder kannst du gleich schicken und sagen, das hier sind Urlaubsfilme, da ist es nicht so wichtig, wenn die weg sind.
Was du machen kannst, einfach redundant oder du kannst so. Einfach zwei Clients starten und die verschieden konfigurieren. Und das macht man auch, wenn man mehrere Partitionen bereitstellen will auf dem Server. Zum Beispiel, du hast irgendwie einmal 5 Terabyte und sagst, okay, ich will die freigeben, und dann hast du halt diese ganzen kleinen Krepe-Partitionen, die irgendwie 1 Gigabyte oder so haben. Ja. Und die kannst du dann quasi startest mit einem eigenen Client. Ja. Genau, und ich benutze es jetzt gerade, um Sachen, die ich im Internet gefunden habe, halt sicher abspeichern zu können. Das Coole ist halt, du hast ein Capability-System, das heißt, du sagst, du willst schreibenden Zugriff für dich selber haben, aber du gibst jemand anders nur den lesenden Zugriff darauf. Und das ist halt schon echt eine ziemlich coole Sache.
Wenn die das ein bisschen, also ich meine, es geht schon, das aufzusetzen, aber das ist noch wenn, wenn die das in ein Programm machen würden, einfach sagen, das ist Tahoe-Labs, starten und dann irgendwie mit einem Parameter hier und der ist dann alles auf einmal. So React zum Beispiel macht
also
sowas,
du brauchst,
und das einfach total
also wenn,
gut.
Das wäre geil. Wenn du es neu aufsetzt, dann brauchst du einen Parameter, nämlich du musst sagen, wo er sich introducen soll. Und richtig. Das war's.
Und du der Rest brauchst ist halt aber einen Introducer. Wenn du also ein neues Netz aufsetzen willst, musst du den Introducer-Server starten.
Richtig.
Tahoe Loves, dann musst du noch irgendwie Tahoe, da kannst du ja nichts mehr anfangen, hast ein Web-Interface oder halt irgendwie Fuse oder ein FTP-Interface. Ich denke, SFTP. Oder SFTP ist, glaube ich, das am wenigsten painvollste.
Fuse ist ganz cool und der Command-Line-Client funktioniert halt.
Richtig.
Du sagst dann irgendwie Getput und
was. Ja, aber normalerweise willst du es ja.
Ja, eigentlich willst du das SSH-Teil haben, das stimmt schon.
Ich frage mich, aber ob wir irgendwann mal was aufsetzen sollten für so Dinge.
Ja, also prinzipiell.
Dinge sind immer gut.
Also im Darknet läuft der auch gerade. Also wenn.
Ja, ich bin nicht im Darknet. Noch nicht vielleicht.
Das ja, also, können
wir ja gleich noch machen.
Richtig, das machen
also
wir in der Aftershow.
Genau, eigentlich brauchst du ja auch keinen Darknet für Tahoe, weil du ja den Introducer quasi selber einen Key hast in der URL, in der, wie du dich introduced, und du hast halt alle Daten sind vom Client verschlüsselt.
Ja, weil ich habe auch noch so 4 Server, die irgendwie gar nichts machen, im Moment schon gekündigt sind, einfach nur rumsitzen, weil warum auch nicht? Und dann könntest du da immer so deine 20 Gigabyte
genau,
oder so
was du halt lapsen. Genau, und dadurch, dass du dann sagst, okay, dann fällt die Kiste halt aus, dann ist nicht so schlimm, weil du halt halt bestimmte Redundanz bereitgestellt bekommst quasi von Tahoe.
Ich würde halt, cool wäre auch, wenn das dann irgendwie deinen Windows-Freunden geben könntest und einfach sagen würde, doppelklick die Exe, der fragt dich dann irgendwie nach einem Introducer-URL, kopier das rein und dann hast du auf einmal ein neues Laufwerk irgendwie, so L wie Loves, und dann hast du da Ordner drin und dann kannst du da Sachen machen. Und du kriegst nur den.
Müsste man ja einfach nur noch dazu programmieren. Also
vielleicht machen die müsste das man. Mal. Ja,
nee.
Ist Python, was gar nicht so schlecht ist. Also es ist zumindest, man kann was mitmachen. Halbwegs einfach, aber es ist halt irgendwie noch unpoliert. Und das ist All My Data war eine Firma dahinter, weiß nicht, ob die das immer noch machen.
Die sind tot.
Das All My Data ist tot, das Public Grid ist irgendwie so tot eigentlich. Also ich habe, es ist schade eigentlich, ist ein nettes Projekt.
Also mal ganz kurz noch GridSpot. Ich habe es gerade am Laufen und es irgendwie tut. Und ich habe irgendwo eine Shell auf irgendeinem Computer.
Und jetzt?
Profit?
Ping also mal oder so.
Ja, Ping funktioniert. Ich ping das meine Kiste. Ich guck mal, wie weit ich weg bin.
Ja, aber du musst jetzt auch deinen nächsten Pick direkt machen, denn hier steht Mailbox für Python.
Ah ja, und zwar, also ich stehe auf Stats. Und ich habe gedacht, okay, irgendwie habe ich ja diese ganzen E-Mails mal für irgendwann mal bekommen. Und ich werde jetzt irgendwie Stats rausziehen. Und da habe ich gedacht, okay, was gibt's da? Irgendwie alles super anstrengend. Dann habe ich gesehen, oh shit, es gibt für Python gibt es ein Modul in der Standard-Library, das heißt Mailbox. Und damit kannst du halt einfach direkt dein Mail-Directory aufmachen und da über deine ganzen Files drüber iterieren. Und das ist super easy und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Und ja, ich wollte es einfach mal ansprechen, wenn jemand auch irgendwas mit seiner Mailbox machen will und nicht irgendwie im Filesystem rumkrepeln will, dann kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und der passt halt auch die Messages und dann kriegst du auch die Zeit raus und sowas. Ja, genau.
Python hat halt schon verdammt viele Sachen in der Standard-Library.
Das ist halt krass, aber es ist nicht unendlich groß, komischerweise. Ja.
Wobei das immer so ein bisschen, also Ruby geht davon weg. Also die wollen jetzt mehr Sachen in Gems machen, weil die Standard-Library kannst du halt nicht so einfach updaten, weil das ist das Ding, was mit deinem Python ausgeliefert wird. Ja. Oder wenn du dann Update machst, müsstest du eine neue Python-Version machen.
Ja.
Und die sagen jetzt auch irgendwie, also alles, was Standard ist, gibt es halt ein Standardset von Gems, das da drin sein wird. Also so Array und String und so ist okay. Aber so POP3 und SMTP in der Standard-Library von der Programmiersprache? Die werden also, dann halt offiziell als Gem per Default wahrscheinlich auch installieren.
Also solange es nicht stört, ist das eigentlich vollkommen in Ordnung.
Es macht halt alles, Unit-Tests laufen wesentlich länger für deine Programmiersprache, außer du...
Das ist mir als User egal
eigentlich. Nee, aber nur so vom Architekturgedanken. Und wenn du die ganzen Dinger, dann kannst du keine Updates schieben. Außer du willst natürlich für deine Programmiersprache ein Update und das nervt dann Leute, wenn sie sagen, ich will jetzt nicht updaten, da steht zwar Sicherheitsupdate, aber das ist nur ein POP3-Server, der irgendwie da aus irgendwo mitgeliefert wird. Also ich kann schon verstehen, warum sie das irgendwie aufsplitten wollen.
Aber ich
wollen.
Kann auch verstehen, warum man alles in der Standard-Library haben will.
Genau, macht es natürlich einfacher für Programmierer im Endeffekt, weil du hast alles in der Standard-Library.
Und zwar, du hast es dann auch unter Windows, ohne es nachzuinstallieren.
Was richtig.
Ziemlich cool ist.
Genau, da ist ja, zweischneidiges Schwert.
Ja.
Mbox. Mailbox, gute Sache.
Und ja, dann auf jeden Fall.
Hat der Pfleide noch zwei Picks, aber der feine Herr ist ja nicht hier.
Genau.
Aber er wird es ja hören und wird sich sicher amüsiert haben.
Hoffentlich. Ja, das war's dann auch für diese kleine, feine Sendung.
Zeitlich ganz gut.
Ja, 2 Stunden reicht.
Richtig. Cool. Wir werden, glaube ich, so wie es aussieht, werden wir einen sehr amüsanten Unicode-Titel haben, der in keinem eurer Clients richtig angezeigt werden wird.
Müssen wir mal nochmal gucken.
Vielleicht. Ich weiß nicht, was da passiert.
Also wenn ihr einen Client habt, der es anzeigt, dann habt ihr einfach gewonnen. Sag mal was.
Den super Bonus-Client.
Also ich habe es zum Beispiel unter Windows.
Ja. Und es ist nicht der Unicode Pile of Poo. So viel können wir schon mal verraten.
Vielleicht den aber nehmen wir nächstes Mal.
Vielleicht aber auch doch.
Und keiner wird es wissen. Jedenfalls hier, ich habe irgendwie eine Kiste, die hat irgendwie 3,1 Gigahertz, 2 Cores drin.
Was für eine Grafikkarte drin? Kann man da Bitcoins minen?
Oh ja, das ist eine gute Frage.
Achso, ist eine VM, kommen sie nicht auf Grafikkarte. Never mind.
Meinst?
Ja, die werden aber dir keinen direkten Hardwarezugriff geben, sonst könntest du dem ja irgendwie Schmuddelvideos irgendwie in Buffer schreiben.
So okay, oder?
Oh ja.
Yeah, it's alright.
Die Finger nach oben.
It's alright.
Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir erstmal Schluss machen. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Gehabt euch wohl.
Genau. Verliert nicht eure Passwörter einfach.
Genau.
Also wenn richtig. Ihr zufälligerweise 500.000 Passwörter habt, dann solltet...
Ihr könnt uns die aber zukommen lassen.
Richtig, ja. Wir hashen die für euch und schieben die zurück.
Ja, ganz klar.
Und wenn ihr nervös seid, schmeißt doch einfach mal einen Tisch um.
Einfach einen Tisch umschmeißen.
Einfach mal ausrasten.
Ja. Ciao. Sehr